Willkommen im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Heute knallt's und sprudelt's im Studio. Nein, nicht das, was ihr denkt. Endlich wieder Bubbles am Start. Sekt und Petnat. Ich freue mich. Begrüßt bitte mit mir Christina Hugel. Bereit für den Probeschluck? Ich habe mich auch schon die ganze Woche, ehrlich gesagt, auf die Episode gefreut, auf die Aufnahme, weil ich bin ein wahnsinniger Sprudel-Fan.
Das ist immer gut, Sprudel ist immer
Sprudel
gut.
Sprudel geht auch immer.
Voll, absolut. Ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Manchmal ein bisschen gefährlich, aber es geht einfach immer.
Ja, das stimmt, ja. Na, und ich finde auch, dass beim Sprudel das Thema so cool ist, dass du auf das zweite Glas immer so gefreist. Also es ist so kein Downer, du bist halt einfach immer gut drauf.
Voll. Und das ist, finde ich, aber auch dieses grundlegende Ziel, was ich beim Sprudel habe. Egal, ob ich jetzt selber einen mache oder ob ich eine Flasche bestelle. Das muss immer quasi nach dem ersten Schluck, den du da einschenkst, musst du denken, das pfeift, das zirkt und dann schenkst du gleich einmal, vielleicht nicht ein Viertel, aber ein gutes Glasl und die Flaschen zu zweit muss eigentlich innerhalb von kürzester Zeit leer sein. Und dann, glaube ich, hast du es geschafft beim Sprudel.
Ja, absolut. Also. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und apropos gut drauf sein, also ich finde auch, dass du eine Person bist, die ja auch immer sehr gut drauf bist. Also wir haben uns jetzt doch schon ein paar Mal getroffen und da muss ich sagen, du wirkst sehr sympathisch. Ich glaube, es passt auch zum Sprudel, so als Person, wenn ich das so mal sagen kann. Und deswegen freut es mich, dass du heute da bist. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen für die, die dich noch gar nicht kennen, wenn es das überhaupt gibt in der Branche.
Naja, in der Branche vielleicht weniger, aber so rundherum.
Ja.
Voll gern. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich heiße Christina Hugel, bin zu Hause in Langenlois im wunderschönen Kamptal und mache dort bei knapp 3,5 Hektar Rebfläche, die wir biologisch bewirtschaften, ausschließlich Sekt nach traditioneller Methode und Sprudel und Petnat. Also Sprudel ist quasi mein Überbegriff.
Ja.
Und ich bin da eigentlich, also ich bin eigentlich hineingeboren in das Ganze. Ich bin ja gebürtige Weinviertlerin aus Stützenhofen. Das ist dort, wo eigentlich Österreich zu Ende ist, an der tschechischen Grenze, aber es ist eine unglaublich schöne Gegend und auch eigentlich für Sekt Grundwein sehr bekannt und meine Eltern machen dort seit über 40 Jahren auch Sekt nach traditioneller Methode und so bin ich ja mit dem Thema eigentlich in Berührung gekommen. Nur war es ja eigentlich so, dass ich mit 15, 16 gesagt habe, ich bin ja nicht so deppert, ich fange meinen eigenen Betrieb an und ich bleibe irgendwo Angestellte und gehe in die Gastronomie und so. Habe ich dann auch gemacht, also ich war in Rätz in der Tourismusschule und das war definitiv das, wo ich sage, das darf ich jederzeit wieder machen, weil ich habe wahnsinnig viel gelernt für später auch und bin dann auch lang nach der Matura in der Gastro gewesen, wollte dann unbedingt ins Ausland und mein Vater hat mir damals über seinen Weinhändler in Holland einen Praktikumsjob verschafft und so bin ich nach Noordwijk aan Zee gekommen, was ein wunderschöner Ort ist, in der Nähe von Amsterdam, direkt am Meer eben. Und man muss sich das so vorstellen, Stützenhofen hat, naja, wenn es gut geht, wahrscheinlich jetzt so 70 bis 80 Einwohner, die fix dort wohnen. Und Noordwijk wird in Holland auch als kleines Dorf bezeichnet und das hat so gute 10.000 Einwohner. Also okay, das war so, wie wenn du von St. Pölten nach New York kommst.
Wahnsinn.
Ja, und war halt ein richtig lässiges Hotel. Also das Hotel hat geheißen Haus der Dünen, was zu Deutsch übersetzt heißt Haus der Dünen. Und es ist wirklich so flach, wie Holland ist, so prägnant und markant schaut dieses Hotel dort heraus, weil es ist 11 Stockwerke hoch, beziehungsweise mit dem Dachaufbau sind wir auf 12 Stockwerke eigentlich. Und es steht halt auch am höchsten Punkt dort. Und das heißt, wenn du von Amsterdam nach Richtung Noordwijk fährst, siehst du das schon wirklich von weit, weit weg, weil das halt so wie ein Gipfelkreuz oben auf die Dünen thront. Und dort bin ich dann fast 5 Jahre geblieben und habe zuerst so ein bisschen in alle Departments gearbeitet, also es ist ein 5-Sterne-Hotel mit mehreren Restaurants. Und nach einem Jahr so überall im Hotel umeinander rennen, habe ich dann gesagt, ich hätte gerne mal meine feste Stelle und mag nicht jede Woche einmal dort, einmal da arbeiten. Und habe mich nachher bei uns im Sterne-Restaurant, im Restaurant La Tour beworben und habe dann dort eigentlich so richtig den ersten Kontakt mit als Sommelier und Weinspeisen und so bekommen, so richtig intensiv, davor natürlich auch schon, Aber dort war es dann so, dass ich ein halbes Jahr als Chefterrain gearbeitet habe und dann relativ bald einmal Assistant Sommelier werden durfte, was halt super spannend war. Es war zwar oder ist nach wie vor sehr, sehr klassisch von der Weinkarte her. Ich meine, es heißt Restaurant Latour, also ja. Bordeaux ist dort ein ganz großes Ding. Aber es war halt cool, weil es super, super abwechslungsreich war und wir waren so die einsame Insel im Hotel. Also wir haben quasi unabhängig vom F&B-Manager und so arbeiten können. Und das war einfach sensationell cool und auch von den Gästen her, also vom Barack Obama abwärts, habe ich fast alle Gäste bedienen dürfen. Cool. Halt viel holländische Hot Volley, also in Österreich kennt man vielleicht nur Louis van Gaal oder die Königin Beatrix und den König Willem Alexander, die haben auch alle bei uns zu Gast gehabt, also war schon eine sehr coole Zeit.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass du in der Gastronomie, also eigentlich als Sommelier gearbeitet hast, das habe ich gar nicht gewusst. Echt cool. Ich finde es ja ein wahnsinnig spannender Beruf, also Sommelier oder Sommelier zu sein. Und es ist ja halt ganz was anderes, wie jetzt wahrscheinlich auch zur Winzerin. Aber sicher mal spannend von zwei Seiten das ganze Thema mal zu betrachten. Auch von der Konsumentenseite hast du ja sehr viel mit Konsumenten zu tun gehabt.
Ja, genau.
War damals schon das Thema Sprudler interessant oder?
Jein, es war schon, also natürlich, wir haben so einen eigenen Champagner-Trolley zum Beispiel gehabt bei uns im Restaurant, das war voll cool, da waren 8 verschiedene Halbflaschen drauf und mit dem bist du dann halt mit einem Aperitif zum Gast gefahren und hast gesagt, hey, würdest du halt einmal was anderes probieren statt einem Prosecco und dann hast du halt wirklich, was haben wir gehabt, Moët Chandon war halt der Hauschampagner. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber es waren zum Beispiel auch Bill Casamont Halbflaschen drauf oder Krug. Und das heißt halt, weißt du, du bist in einer Sterne-Gastronomie unterwegs und die Gäste, die zu uns essen gekommen sind, haben gewusst, sie kommen nicht mit einem Fuffi pro Abend aus, sondern da ist dann halt 7-Gänge-Menü mit Weinbegleitung und volles Programm. Und dann sind sie halt auch beim Aperitif ein bisschen spendabler. Das heißt, diese Halbflaschen Krug hast du relativ easy verkaufen können. Ja. Und das Thema Sprudel war schon da, aber gerade mit so Wein und Speisen war es eher noch schwierig. Ich habe das dann einmal geschafft zum Durchboxen, dass man bei einem Dessert ein Prosecco, glaube ich, war es, und einmal ein Lambrusco, aber halt traditionell vergoren dazu servieren. Aber das hat mir sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet beim
Maitre. Spannend. Wobei ja eigentlich, ich sag generell einmal Schaumwein und Speisen ja durchwegs möglich ist, also von der kalten Vorspeise bis zum Dessert alles absolut, möglich ist.
Absolut.
Also das ist schon sehr breit gefächert.
Schaumwein ist eigentlich in ganz, ganz vielen Fällen der zugänglichere Speisenbegleiter meines Erachtens. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, Schule, Servierkunde, Wein und Speisenkombination in der Menüabfolge war immer so der Klassiker zum Dessert. Waren das jetzt was haben wir immer gehabt in unsere Vorschläge? Es war meistens entweder Grisflammerie oder Schokomousse oder so. Mhm. Und dann hast du halt die Trockenbeerenauslese vom Weingut Kracher dazu empfohlen, wo ich sage, der Wein ist solide und das ist eine Bank und da braucht man gar nicht irgendwie überlegen. Aber du musst dann halt denken, jetzt hast du vielleicht schon 5-6 Gänge gegessen. Die Geschmacksknospen sind eh schon sehr ausgereizt und dann kommt ein extrem süßes Dessert mit einer cremigen Konsistenz und mit viel Schlagobers und doch relativ deftig daher und dann gibst du dann eine Trockenbeerenauslese dazu, die nochmal mehr süß ist.
Dann meldet sich jetzt schon der zweite Gast.
Dolly aus dem Hintergrund.
Genau.
Cool. Und das ist dann oft einfach zu viel und du gehst dann aus dem Restaurant und fühlst dich komplett überessen. Und ich finde aber, wenn du gerade so ein Dessert, ein Sprudel dazu servierst, das muss jetzt nicht unbedingt Brut Natur sein, das darf aber was sein, was einen kleinen Restzuckerspitz hat. Du hast einfach beim Sprudel immer durchschnittlich mehr Säure als bei jedem Wein und die Kohlensäure tut natürlich auch ihr Nötiges dazu. Und ich finde vor allem auch vom Umami-Gefühl her, wenn du die Kohlensäure dabei hast, das erfrischt die einfach nochmal. Und gerade die Säure und die Kohlensäure kann sehr, sehr gut mit fettigen Texturen umgehen, beziehungsweise auch mit restsüßen Texturen. Und dadurch hast du dann ein super cooles Zusammenspiel aus Säure, Süße bei einem Dessert, dann halt auch noch das Prickelnde über die Zunge und das belebt einfach wieder. Also ja, man kann sagen, was man will, aber Sprudel ist ein absolut sensationeller Speisenbegleiter.
Ja, absolut.
Und es gibt viele Gerichte, wo sich Wein vielleicht schwerer tut und Sprudel relativ easy geht.
Also ich denke jetzt, die coolste Kombination finde ich immer nur Sprudel und Pommes. Also das ist einfach so eine simple Kombination, aber das ist salzige und ich meine, Kartoffel generell ist ja Dieses cremige passt ja dann perfekt zum Schaumwein.
Ja.
Wobei ich ehrlich sein muss beim Thema Dessert, da hast du den falschen jetzt drauf, weil ich bin ein wahnsinniger Süßwein-Fanatiker.
Ja.
Aber ich finde das auch spannend bei manchen Desserts. Ich meine, vielleicht bin ich jetzt bei solchen cremigen Schokodesserts eher vielleicht eher weg vom Sprudel, aber ich finde es gerade zum Thema, wenn ich jetzt da ganz viele Desserts in Österreich sind nicht so ganz üppig süß.
Nein, das stimmt.
Also wenn man jetzt denkt an einen klassische Kaiserschmarrn, ohne mit einem wirklich süßen Röster oder irgendein Baiser-Dessert, es gibt auch immer ganz viele, ja, die gar nicht so süß sind.
Ja.
Da zum Beispiel, da bin ich wieder voll bei deiner Seite, dass da gibt's einfach nicht den richtigen Süßwein zu dem Thema. Das ist meistens dann nicht so süß. Da finde ich Schaumwein wieder sehr, sehr cool.
Ja.
Ja. Aber wie du sagst, also generell Speisenbegleiter, das, ja, perfekt.
Ist super einsetzbar. Ja. Was zum Beispiel immer so ein bisschen schwierig ist oder wo man ein bisschen aufpassen muss, finde ich, bei Sprudler, Speisenbegleiter sind, ist Käse.
Ja.
Finde ich, also da bin ich zum Beispiel eher der Mensch, der sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich gereiften Käse habe, dann greife ich vielleicht sogar lieber zu Süßwein oder Portwein. Ich bin halt ein irrsinniger Portwein-Freak, wenn es um Käse geht.
Mhm.
Aber Sprudel und Käse ist immer recht ein schwieriges, oder nicht immer, aber oft ein recht ein schwieriges Thema, weil wenn du zum Beispiel einen Weichkäse hast, ich sage jetzt einmal einen wirklich lang gereiften Camembert, der dann fast schon in so eine Champignon-Richtung im Geruch geht, da passt Schaumwein wieder super dazu. Wenn du jetzt dann aber zum Beispiel einen extrem würzigen, salzigen, fast schon säuerlichen Münster hast, der so richtig hardcore würzig ist, wo du die Verpackung aufmachst und dann denkst du schon, was kommt da jetzt auf mich zu? Dann ist Sprudel vielleicht eher schwierig, weil dann hast du schon so einen extrem würzigen Käse und dann finde ich es wieder irgendein Süßwein, ein Prädikatswein, ein schöner Counterpart, das dann auch wieder passt, weil wenn du dann zu was extrem Salzigen wieder was mit viel Säure, so wie Sprudel, dazu nimmst, das könnte dann eventuell ein bisschen schmerzhaft werden.
Ja,
aber
kommt auch immer natürlich darauf an, auf was lege ich es aus, also eher Harmonie oder vielleicht eher die Gegensätze.
Ja.
Aber wir sind ein bisschen abgedriftet
sogar. Stimmt,
aber wir sind so fanatisch bei dem Thema schon, das passt perfekt. Du bist dann wieder zurück nach Hause.
Genau. Ich bin dann von Holland wieder zurück nach Österreich gekommen, eigentlich mit dem Hintergedanken, okay, ich gehe jetzt ein Jahr nach Hause, schau wieder mal, wie es daheim alle geht und was sie im Weinviertel alles tut und wie es meinen Freundinnen geht und was die alles machen und ob die schon Haus baut, Kinder kriegen haben, von dem war ich ja noch ganz weit entfernt. Und dann war das so, ich bin heimgekommen und habe zuerst einmal natürlich ganz einen argen Kulturschock gehabt, weil eben vom 10.000 Einwohnerdorf zurück ins 60 Einwohnerdorf war ein bisschen hardcore. Und da muss man natürlich auch sagen, die holländische Mentalität ist ein bisschen eine andere als die österreichische. Also ich liebe Österreich, also keine Frage, ich fühle mich auch zu 80% Österreicherin. Meine Mama ist eine Schweizerin, das heißt, ich bin Doppelstaatsbürgerin. Ui. Und ich habe nach wie vor ganz, ganz viel Kontakt. Also meine Großmutter ist jetzt erst vor kurzem 90 geworden und der Großpapa wird heuer 94. Trinken, Wein, rauchen, das heißt, ich hoffe, ich habe die gleichen Gene wie sie. Schau, reden wir in 50 Jahren noch
einmal, oder? Genau. Ja, das passt dann zur letzten Frage.
Genau. Ne? Genau. ich bin dann eben wieder nach Hause gekommen und nach dem kurzen Kulturschock habe ich mir gedacht, ja, ich gehe jetzt ein Jahr in Österreich in der Wiener Gastronomie arbeiten, schau, was sie dort nochmal tut. Aber ich mag schon einmal ins Ausland gehen. Und der Plan wäre wirklich gewesen, dass ich sage, richtig weit weg, also so weit weg wie möglich. Neuseeland wäre das große Traumziel gewesen, weil ja ein ganz übertriebener Herr-der-Ringe-Freak bin.
Bin ich ja.
Okay. Ah ja, sehr gut, sehr sympathisch. Ja. Du bist nur sympathisch.
Sprudel und Herr-der-Ringe.
Ja, das passt perfekt, oder? Ja. Und dann der Pommes dazu.
Ja, genau.
Nein, das war eigentlich der Plan gewesen. Und dann war es so, dass mein ältester Bruder, also wir sind ja vier Kinder zu Hause, und der Daniel, der Älteste, Dolly meldet sich wieder aus dem Hintergrund.
Ist auch Herr-der-Ringe-Fan anscheinend.
Die ist auch Herr-der-Ringe-Fan, genau, die wird einfach dazu gezwungen. der Daniel ist dann gekommen, der arbeitet bei der Landwirtschaftskammer und ist dort als Weinbauberater tätig und ist dann gekommen und hat gesagt, du, wie schaut's aus? Wir suchen gerade eine neue Weinkönigin in Niederösterreich und da kann man sie jetzt noch bis Ende des Monats bewerben und ob das nicht was war, weil du bist so kommunikativ und du bist gern unterwegs. Und dann habe ich gesagt, nee, ja, weiß ich nicht, Weinkönigin, ich habe das nicht so am Schirm, wirklich, was die machen.
Ja.
Ich war schon in meiner Jugend, wie ich noch in der Schule war ich Veltlinerland-Weinkönigin, also quasi vom vom Boisdorfer Gebiet und da bist halt in Boisdorf bei den Weinveranstaltungen unterwegs. Aber wie das dann quasi darüber hinaus ist, ich habe gewusst, das gibt's, aber so richtig bewusst war mir das nicht.
Ja.
Und dann war das irgendwie so, ja, warum eigentlich nicht? Zum Verlieren hast du nichts, hopp oder drop, haben mich dort beworben und dann haben wir 2 Wochen oder 3 Wochen vor der Wahl ungefähr in Krems das erste Treffen gehabt, wo sie alle, ich glaube 10 Bewerberinnen oder 12 waren wir, das erste Mal kennengelernt haben und dann haben sie uns erklärt, wie das halt funktioniert mit der Wahl. Mhm. Und ich habe gar nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Gell? Und ich habe halt geglaubt, ja, du musst eine Rede halten und dann entscheiden, wer sie am besten präsentiert hat. Muss man auch, aber es ist schon wesentlich komplexer. Also man darf sich so eine Weinköniginnenwahl nicht vorstellen wie eine Missenwahl, wo es darum geht, dass du halt schön ausschaust und so. Ich sage jetzt einmal, das gehört natürlich auch dazu, aber ich sage einmal, ein repräsentatives Auftreten, das musst du einfach haben und eine gewisse positive Frechheit und so ein bisschen Goschert darf man ruhig auch sein als Weinkönigin.
Tatsächlich war die Sophie sogar schon im Podcast.
Und ja, den habe ich mir angehört mit der Sophie. Ja, genau.
Cool.
Und da sind sie jetzt, glaube ich, auch. Also ich glaube, die Bewerbungsfrist ist jetzt schon ausgelaufen und die Wahl ist jetzt, glaube ich, bald. Weil die Sophie ist ja auch schon wieder 2 Jahre unterwegs. Also die Zeit verrennt, das ist voll irre.
Ja, das heißt, jetzt können wir zuschauen, wer dann die nächste ist.
Ja, genau. Genau.
Also wenn die das nun mehr interessiert, da haben wir mit der derzeitigen oder noch derzeitigen Weinkönigin auch intensiv darüber gesprochen, was international danach gemacht wird.
Ja, genau.
Bei dem Bereich ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ich finde das schon wichtig, dass man sie präsentiert als Weinland, auch international, nicht nur national.
Ja.
Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, und dann ist zum ersten eigenen Sekt dann gekommen.
Genau,
danach, oder?
Das ist da auch entstanden eigentlich mit der Weinkönigin und so.
Ja.
Mein Papa hat mich gefragt, ob ich vielleicht am elterlichen Weingut ein bisschen mehr mithelfen möchte,
eben
im Verkauf und so. Ist ja aufgeregter, ich war ja sowieso viel unterwegs. Habe ich gesagt, ja, mega gern. Und dann bin ich irgendwann hingegangen zu ihm und habe gesagt, so, du, ich kenne jetzt die eine Seite vom Wein verkaufen und kombinieren mit Speisen. Sag, ich möchte jetzt aber die andere Seite auch kennenlernen und halt selber mal einen Grundwein machen, beziehungsweise einen Wein machen. Und dann hat der Papa gesagt, naja, nicht gleich so groß denken, fangen wir mal an mit einem grünen Veltliner Weinviertel DRC. Und ich habe gesagt, nice to have, aber ich mag ja was machen, was es jetzt nicht schon gibt, mehr als genug gibt.
Ja.
Und dann haben wir mit dem Jahrgang 2014 den ersten Blanc de Blanc gemacht.
Also, und gleich das beste Jahr
ausgesucht. Der Papa hat gesagt, du hast den Weingarten, viel Spaß beim Lesen. Ich habe kurzfristig die Krise gekriegt, aber wir haben es dann umgebogen. Und man muss ja ehrlich sagen, im Nachhinein für Sektgrundweine war
super,
ja 2014 oder? Ein schöner Jahrgang.
Ja.
Super Säure, leicht im Alkohol, schöne Struktur. Und also wenn ich es mir aussuchen kann, 2014 oder 2018, nehme ich lieber 2014er Jahr. Und dann ist das halt immer so ein bisschen gewachsen. Ich habe ursprünglich vorgehabt, dass das so ein bisschen ein Hobby bleibt, weil schon die Gastronomie zu dem Zeitpunkt wirklich meine große Leidenschaft war, die es aber halt mit der Weinkönigin nicht kombinierbar war. Und 2016 ist dann der Robert, mein Partner, in mein Leben getreten. Und der kennt wahnsinnig viele Winzer, weil er Fotograf ist und quasi jeden zweiten Winzer aus Österreich fast schon durchfotografiert hat und alle Rieden von Österreich durchfotografiert hat. Und mit dem Robert hat das nachher so richtig Schwung und Fahrt aufgenommen, weil der hat dann zum Beispiel mir den ersten Petnat gebracht, da war er beim Jurcic Alvin. Und dann kommt er heim, damals noch nach Stützenhofen, und sagt, ja, ich hab da was, das ist urgeil, da musst du einfach nur in Sturm in die Flaschen abfüllen und nachher hast du einen fertigen Sprudel. Und ich habe gesagt, wenn das so einfach war, nachher darf es ja jeder machen. Und dann haben wir den ersten Petnat vom Alvin und vom Andorfer Martin, den Fuchs und Hase, habe ich damals gekostet. Ich war beim ersten Trinken war ich mega skeptisch, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich damit anfangen soll und was es ist. Und Petnat war für mich, habe ich gar nicht kennt, also ich habe auch nicht gewusst, dass das überhaupt existiert. Und dann habe ich gesagt, ja, wir probieren das einfach selber. Und 2016 haben wir nachher den ersten Petnat selber gemacht. War damals ein grüner Veltliner und waren gerade einmal, ich glaube, 400 Flaschen oder so. Also es war keine große Menge, weil das war eine Generationendiskussion in der Familie. Wir sind hergegangen und haben gesagt, ja, wir würden gerne einen Petnat machen. Und meine Mama hat sich fast persönlich angegriffen gefühlt und hat gesagt, ja, seit 40 Jahren machen wir das Sekt nach traditioneller Methode und dann das Händeschütteln und dann degauchieren und aufwand. Und jetzt kommt ihr daher mit euch an trüben Sachen und wird uns erklären, wie die Welt funktioniert.
Ja.
Wir sind aber dabei geblieben.
Aber es ist eigentlich auch doch immer so, dass man ein bisschen was anderes machen mag, wie die Eltern meistens. Ich meine, richtig, man macht es dann auch so ein bisschen weiter, aber ich finde das cool, wenn man was Neues ausprobiert, sich findet in einer gewissen Art und Weise. Aber apropos erster Petnat oder erster Schaumwein von dir produziert.
Ja.
Ich würde auch gern schon den ersten, glaube ich, probieren, weil ich habe schon.
Das machen wir doch.
Ja, weil schon so ein Guss da drauf.
Hast du so viel Durst? Wollen wir das einmal? Genau. Das wird jetzt einen Schuss machen.
Das hat ja erst die Woche, glaube ich, wann war denn das? Anfang der Woche auch geknallt? Oder war das letzte Woche schon? Na Blödsinn, Anfang dieser Woche geknallt. Wir haben auch probiert beim Thema Anforenweine, an Petnat aus der Gegend von Barcelona.
Ah, ja.
Wo der Grundwein angegoren ist in der Amphore.
Cool.
War echt sehr lässig, cool. Macabeo.
Macabeo ist eine coole Sorte.
Ja.
Das wäre was mich irrsinnig kratzen dort bei uns da, aber ist, glaube ich, aktuell schwer zu kriegen. Und ich meine, muss sagen, Spanien hat doch ein bisschen weniger Niederschlag als wir. Also vielleicht wäre Macabeo eine Sorte, die in Zukunft gar nicht so uninteressant ist.
Wir werden sehen.
Wenn man schaut. Ja.
Sehr zum Wohl.
Sehr zum Wohl. wir starten mit unserem Einstiegsrosé. Ich sage ja immer, das erste Glasl darf man ja gar nicht mitzählen, weil das erste Glas ist ja nur für den Kreislauf, dass der wieder in Schwung kommt.
Genau, und fürs Glas, ne? Also man muss ja mal avinieren.
Genau, richtig, richtig. Also das, was wir da jetzt trinken, das zählt gar nicht.
Ja.
Im Glas jetzt unser Einstiegssprudel, Rosé, Pinot Noir Rosé, okay. Sans Souci. Ist reinsortiger Pinot, aktuell aus dem Jahrgang 2020. Die Grundweine werden bei uns eigentlich alle spontan vergoren, unfiltriert, kommen sie auf die Flaschen und wenn es nicht irgendwie notwendig ist, dann geben wir gar keine Schönungsmittel oder sonst irgendwas. Also Schönungsmittel sowieso nicht. Das Maximum, was wir dazugeben, ist, dass wir vielleicht den Grundwein einmal abschwefeln, gerade wenn wir nicht wollen, dass er einen biologischen Säureabbau macht. Und Bentonit geben wir dazu, wobei das ja eigentlich wieder rauskommt aus dem Wein. Also das bleibt ja nicht drinnen.
Mhm.
Und ansonsten ist bei uns Zeit der große Faktor. Ist im Edelstahltank vergoren, also zu 100%. Da ist jetzt gar kein Holzeinsatz und nichts dabei, obwohl ich mich sehr gerne mit Holz spiele.
Mhm.
Und die aktuelle Charge liegt 20 Monate auf der Hefe und ist brüt natürlich mit 11,5%. Und da ist wirklich der Hintergedanke gewesen als Einstiegssekt, dass man was macht, was ganz unkompliziert zu trinken ist, wo man sagt, das kann man jeder Mann, jeder Frau immer einschenken und muss jetzt nicht die ganze Komplexität des Produktes unbedingt erklären, sondern einschenken, einrühren, austrinken. Und deswegen auch Sans Souci heißt ja sorgenfrei beziehungsweise unbeschwert und das ist so quasi eine Beschreibung des Sektes. Also
sehr cool. Ja, da finde ich, war 20 Monate eigentlich für den Einstiegssekt ist ja auch schon relativ lange Hefezeit, würde ich jetzt einmal sagen, oder?
Ist definitiv schon eine Ansage für einen Einstiegssekt. Wir sind aber einfach draufgekommen, für unsere Stilistik braucht schon so eineinhalb Jahre Hefelager Minimum. Also bei Sans Souci zum Beispiel ist das Mindesthefelager bei 18 Monaten. Bei den Reserven schauen wir, dass wir auf Minimum 3 Jahre Hefelager kommen. Und bei der großen Reserve darf das dann ruhig einmal 4,5, 5 Jahre sein. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Nur das Problem am Anfang bei uns war, wie der Robert und ich nachher unser eigenes Weingut gegründet haben, kann man sagen, das war dann eigentlich mit Jahrgang 2018 so der richtige Big Step, wo wir dann, wir haben damals in Krems gewohnt, wollten einfach ein bisschen mehr selber machen. Der Robert hat dann den ersten Weingarten zugepachtet. Dann haben wir gesagt, okay, wo verarbeiten wir das Ganze? In der Wohnung können wir es nicht machen. Und durch Zufall eigentlich sind wir mit dem Peter Luft zusammengekommen. Das ist einer von unseren besten Freunde. Und er und seine Frau, die Lisa, haben damals in Mollands oder den Keller in Mollands haben sie noch gekauft. Und dann waren wir halt einmal anschauen. Und so spaßhalber haben wir zum Peter gesagt, du hast so viel Platz in deinem neuen Keller mit die 3, 4 Tanks. Kommen wir doch auch noch eine bei dir und können uns da dazustellen. Und so hat es dann eigentlich richtig gestartet. Und 2018 war unser erster größerer Jahrgang, wo man wirklich von Mengen reden kann, die wir eingefüllt haben. Also nicht irgendwie nur 2, 3 Grundweine, sondern wirklich, ich glaube, es waren 2018 mit einem Projekt, da kommen wir dann später noch dazu, waren das sicher 12 verschiedene Grundweine oder mehr. Echt? Mit dem Petnats. Okay. Ja, also das war schon eine richtige Herausforderung. Mhm. Noch dazu eben Jahrgang 2018 mit einem Monat früher ernten, extreme Hitze, keine Erntehöfer noch da und eben das erste Mal im Keller, nicht mehr zu Hause. Also das war challenging, aber wir haben es gut umgebracht.
Ich würde es eher sagen, es ist für dich ein großer Vorteil, vielleicht sogar, dich auf Schaumwein zu spezialisieren?
Würde ich schon sagen. Ja? Also es ist definitiv ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ja. Hinzu kommt dann natürlich, dass ich eine Frau bin. Ja. Also, und ja, das möchte ich gar nicht irgendwie feministisch oder so sagen. Also ich habe überhaupt nie Probleme damit gehabt, dass irgendwelche männlichen Kollegen herkommen wären und gesagt hätten, naja, Puppi, was willst du oder so. Ja. Im Gegenteil, also ich habe echt ganz großartigen Support, vor allem auch da von unserem Verein, von die jungen wilden Winzer. Da sind wir ja doch nur zwei Winzerinnen, unter Anführungszeichen, die dabei sind. Der Rest sind Burschen, aber die tanzen nach meiner Pfeife, hätte ich gesagt. Ich bin die Obfrau seit 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt mittlerweile. Und ganz im Gegenteil, also da, ich erfahre das auf eine ganz andere Art und Weise. Und es ist immer Hilfsbereitschaft da oder so, aber irgendwelche Vorurteile von wegen, naja, die, na, also, und das mit dem reinen Sprudel, das war damals eigentlich eine bewusste Entscheidung, vor allem, wie wir nachher wirklich fix nach Langenlois gekommen sind. Mhm. Auch einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt hergehen würde und sage, ich mache einen Riesling Heiligenstein, dann würde ich mit den großen Weingütern in Langenlois verglichen werden. Und das wollte ich eigentlich verhindern, weil ich sage, die haben erstens einmal eine Tradition, die über Generationen geht. Die haben ein ganz anderes Know-how, einen ganz anderen Zugang, ganz andere Möglichkeiten auch, die ich als Quereinsteigerin und One-Woman-Show eigentlich gar nicht habe. Und trotzdem würde ich mit denen halt verglichen werden. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Riesling Heiligenstein einfülle, würde ich genauso mit einem Weingut Bründelmeier verglichen werden, wo ich sage, da kann ich, glaube ich, gar nicht mithalten. Und ich wollte das auch nicht, ich würde da einfach mein eigenes Ding machen. Und mit dem nur Sprudel, das hat sich einfach gut ergeben. Und das war relativ gleich einmal ein bewusster Entschluss, dass wir gesagt haben, es wäre schon nice to have, wenn man ein bisschen Wein hat, aber wir bleiben wirklich bei dem Sprudelthema. Und ich glaube, in Österreich so reines Sprudelweingut
gibt's echt nicht. Also nein, es gibt jetzt, würde ich jetzt nochmal sagen, gut zwei Handvoll, wo ich wirklich sagen würde, die würde man jetzt kennen.
Ja.
Aber ich glaube, sonst nicht mehr recht viel mehr. Ja. Aber da ist ja Langenlois oder Kamtal generell ja prädestiniert für das Thema.
Definitiv.
Also da würde ich schon sagen, dass die besten Schaumweine oder das beste Sprudelige aus Österreich sicher konzentriert da in dem Raum irgendwo sie befindet.
Ja, definitiv.
Würde ich schon sagen, glaubst du, was liegt das an die Böden oder ist das Klima einfach perfekt oder ist einfach der Löss so cool? Ich weiß nicht.
Ja, nein, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus allem. Es ist einerseits der Qualitätsanspruch, den Langenlois generell hat. Also Das, und damit mag ich jetzt gar nicht sagen, dass die besten Weine aus Langenlois kommen oder so. Es ist wurscht, wo auf der Welt du hinkommst. Mhm. Es gibt immer diese Orte, wo du sagst, da gibt's wahnsinnig viel Gutes. Gleichzeitig findest du aber auch in den besten Weinorten auch Weine, wo du sagst, die sind zum Kübeln und das ist gar nicht zum Trinken. Und umgekehrt genauso. Mhm. Es gibt Gebiete, wo man sagt, nein, da kommt nicht wirklich was Besonderes daher. Und wenn du aber ein bisschen schaust, dann findest du dort großartige Weine. Aber Langenlois irgendwie, das hat einfach für mich dieses Gesamtpackage. Es war, wie wir damals überlegt haben, von Krems aus, wo wollen wir unsere Weinzelte, sage ich jetzt einmal, aufschlagen, haben wir nicht gesagt, es muss Langenlois sein. Das hat sich einfach wirklich durch ganz viele Zufälle und ich sage jetzt einmal auch durch Schicksal so ergeben. Es hätte auch das Kremstal werden können, es hätte auch das Dreisental werden können, es hätte vielleicht sogar die Wachau werden können. Mhm. Aber Langenlois hat eben der Qualitätsanspruch, es ist wahnsinnig toll in Langenlois. Es sind aber auch die Gäste, die nach Langenlois kommen, bereit, den Preis zu zahlen und die können das auch schätzen, dass man da halt was kriegt, was man jetzt nicht an jeder Ecke irgendwie kriegt. Und ich weiß gar nicht, warum sie das mit dem Sprudel in Langenlois so durchgesetzt hat, aber ich glaube, die Langenläuser trinken einfach auch gern Sprudel. Okay. Und wenn du natürlich das innerorts schon hast, also ich merke das, wenn wir auf irgendwelche Veranstaltungen unterwegs sind, und es gibt einen Sekt oder einen Frizzante, dann trinken 90% davon einen Sekt. Obwohl er ja doch deutlich teurer ist als der Frizzante. Also, auch von den Langenläusern selber ist da ein gewisser Sprudelpatriotismus da. Und ich glaube, dass das einer mit von den Gründen ist, warum das dann doch so gut funktioniert. Mhm. Und natürlich das Klima und die Gegebenheiten im Kamtal sind optimal für Schaumwein. Wir haben kühle Nächte, im Sommer kann es aber trotzdem richtig warm werden. Der Kamp hat natürlich dementsprechend einen Einfluss auf das Ganze. Und du hast dann im Kamtal auch viele verschiedene Lagen, die du unterschiedlich nutzen kannst. Also zum Beispiel für uns ist es ganz wichtig im Betrieb, dass wir jetzt nicht diese extrem südexponierte Lage nehmen, die den ganzen Tag in der Sonne ist, sondern wir suchen eher Lagen, die höher sind, die wo immer ein bisschen Wind weht und die vielleicht sogar in Richtung Norden geneigt sind.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil wir natürlich diese kühle Stilistik suchen, die es im Kamtal auch in durchschnittlichen Jahren definitiv noch gibt. Aber ich sage jetzt einmal, in einem Jahr wie 2018 oder so, kann das schon ein Vorteil sein, wenn du die kühleren Lagen hast, wo du dann zumindest ein bisschen später dran bist oder ein bisschen mehr Säure hast.
Ja, vor allem für den Sprudel. Also es ist ja die Säure oder auch der, ja, generell nicht so viel KMW bei der Lese gewünscht,
genau,
oder?
Genau.
Ja. Ich finde der Rosé, den taugt man sehr. Ich bin normalerweise eher so auf der weißen Seite, wenn ich mich entscheiden müsste, trinke beides sehr gern. Mhm. Finde aber den cool, weil der so wirklich sehr hellbeerig ist. Also er überschlägt dich jetzt nicht mit so einer dunklen roten Frucht.
Ja.
Also es ist ein sehr zarter Rosé. Aber ich finde, dass die Perlage wirklich, wirklich fein ist. Also man merkt da schon auch die lange Lagerung, dass das ja wirklich schön eingebunden ist. Finde ich echt cool. Und das für einen Einstiegssekt ist, also so wie du es genannt hast, ist echt cool.
Ja.
Muss man sagen.
Da war es ein bisschen die Aufgabenstellung eben, also und weil du die Perlage angesprochen hast, die Aufgabenstellung beim Sanssouci war eben, wie wir vorher am Anfang geredet haben, du musst dich aufs zweite Gasel gefreien.
Ja.
Und das ist halt eben was, wo du sagst, im Sommer, so ein typisches Beispiel, du bist auf einer Hochzeit eingeladen, du kommst aus der Kirche, es ist 4 Uhr nachmittags, es ist richtig heiß und du hast dann Durst. Und du magst jetzt aber kein Leitungswasser trinken, sondern du magst einfach was Leibendes trinken.
Ja.
Und dann funktioniert das immer. Und es ist aber noch auch nicht so, dass es so heavy ist, dass die komplett irgendwie überfordert, sondern ja, schenkt nochmal das zweite Glasel. Und die Perlage ist halt beim Sekt wirklich ganz was Wichtiges, weil deswegen, wegen der Perlage trinken wir Sekt. Und ich bin halt schon der Meinung, wenn ich Sprudel trinke, dann darf das schon richtig sprudeln, mhm, aber es soll nicht schmerzhaft werden.
Ja.
Man hat das ganz oft, also mir geht's öfters so bei Frizzante, die relativ frisch gefüllt sind und so am oberen Grenze der Kohlen, also von die Bar her abgefüllt ist, dann finde ich das fast so ein bisschen unangenehm auf der Zunge, weil das fast so ein bisschen stechend ist.
Fast wie ein Soda mit Holundersirup gehört,
ja,
so irgendwie,
ja, genau,
in die Richtung.
Genau, so,
ja,
so dass die fast wie ein bisschen sticht auf der Zunge.
Ja, ja.
Und ich will dann aber auch nicht, also wenn ich dann zum Beispiel Petnats kriege, die mit einem Kronenkorken verschlossen sind, so mit unter 2,5 Bar Druck sind, die dann am unteren Limit vor die Bar sind, das finde ich dann halt auch schade, wenn ich mir quasi so eine Flasche nachher aufmache und dann macht's nur so ein kleines Plopsi beim Aufmachen, mhm, und dann schenkst du das ein und es sind zwar noch Kugel vorhanden, aber so richtig sprudeln tut's nicht. Also, mhm, wenn ich Sprudel trinke, dann schon so, dass man's merkt, dass da eine Perlage drinnen ist. Aber es soll trotzdem ein angenehmes Mund- und Gaumengefühl sein. Und da ist halt einfach beim traditionellen Sekt das Hefelager ausschlaggebend.
Ja.
Und je länger, ja, das liegt natürlich, desto feiner wird die Perlage. Und beim Sanssouci ist es aber einfach so, dass man sagt, das ist schon richtig lebendig, das Mousseux, aber es tut eben nicht mehr weh.
Ja, absolut. Wobei ich schon sagen muss, dass man echt von der Qualität her dann, du sagst immer, also dieser Einstieg, aber ich finde, da sind wir schon wirklich im Vergleich, wenn man sich da mit anderen Sekte vergleicht, eigentlich ja wirklich schon ein gutes Stück oben von der Qualität. Also du fangst schon mit deiner Qualität sehr, sehr cool an. Also ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe schon doch eines oder anderes von dir probiert, aber ich bin mir nicht sicher. Aber den Blanc, glaube ich, kenne ich noch nicht.
Weil
also,
den haben wir.
Bin ich schon gespannt
jetzt
nachher.
Ja, den haben wir jetzt seit ungefähr einem Monat wieder im Verkauf. Da haben wir vorher, okay, Jahrgang 18 gehabt. Und der war dann kurz vor Weihnachten aus. Und Blanc de Blanc ist so das, was jeder trinken kann oder jeder gerne trinkt, weil es auch jeder versteht. Und das war auch, also Blanc de Blanc Reserve war auch der erste Sekt, mit dem wir angefangen haben. Und normalerweise, wenn man von Blanc de Blanc spricht, dann ist ja das in der Champagne eigentlich immer Chardonnay reinsortig.
Ja.
Und bei mir ist es so, beim Blanc de Blanc Reserve, dass ich da sage, Chardonnay behalten wir uns für die große Reserve vor und im Blanc de Blanc Reserve ist eine Cuvée aus, also ist Grüner Veltliner und Welsch Riesling in der Cuvée drinnen.
Ah, cool.
Was halt so typisch österreichisch ist und wir haben so den schönen Mix von den Rebsorten her. Einerseits burgundische Rebsorten, eben ich bin ein riesengroßer Pinot Noir-Fan, ist für mich wahrscheinlich noch mal einen Ticken cooler als Chardonnay. Mhm. Chardonnay folgt aber ganz, ganz dicht danach und ich meine, es gibt einen Grund, warum ganz viel Sprudel auf der Welt aus Chardonnay hergestellt wird. Es ist einfach eine perfekte Traubensorte dafür.
Mhm.
Und auf der anderen Seite aber, sage ich, sind wir in Österreich, wo wir halt einen grünen Veltliner, einen Welschriesling, einen Zweigelt haben und deswegen möchte ich den Sorten auch eine gewisse Bühne geben. Und du kannst aus einem grünen Veltliner und aus einem Welschriesling hervorragende Sekte machen, genauso wie aus einem Zweigelt. Also das sind ja Sorten, die wahnsinnig gut einsetzbar sind. Und gerade für einen Sprudel, ich meine, da spielt wahrscheinlich bei den Rebsorten die Lage nochmal mehr ein Thema. Aber du kannst wahnsinnig viel draus machen. Und das finde ich auch gerade das Schöne jetzt im Vergleich zu Champagne, wo sie sich eigentlich ja sehr limitieren mit ihren drei Hauptrebsorten. Das bricht ja jetzt auch schon ein bisschen auf und es kommen immer mehr andere Rebsorten dazu, was ich sehr gut finde. Aber gerade in Österreich finde ich das halt so schön, dass man eben einmal einen Veltliner hernimmt und dass man halt mit dem arbeitet, was man hat und nicht versucht, jetzt auf Biegen und Brechen unbedingt Champagner einmal nachzumachen. Das ist gar nicht notwendig, finde ich. Wir sind in Österreich, wir wissen, was wir können, wir wissen, wofür wir bekannt sind und was die ganze Welt trinkt. Und wenn du irgendwo in Amerika unterwegs bist, ich meine, ich war bis jetzt erst in New York in Amerika, aber egal wo, wenn du in Holland unterwegs bist, weißt, dann sagen die alle, Österreich, Wiener Schnitzel, Skifahren, Grüner Veltliner. Das sind eigentlich die drei Dinge, die da aufzählt werden. Mhm. Oder ich war jetzt vor kurzem noch in der Schweiz und da sagen sie, Österreich, ja, wir trinken so gerne Veltliner, obwohl ja die Schweizer sehr viel Schweizer Wein auch trinken. Ja. Und Grüner Veltliner, glaube ich, in der Schweiz gibt's noch gar nicht. Aber für das kennt man uns und warum soll ich das nachher auch nicht irgendwie für einen Sprudel verwenden?
Sicher, ja. Würdest du sagen, weil, sag mal, das Image Sekt sicher erst seit einigen Jahren auch wieder so ein bisschen aufblüht, würde ich jetzt so mal persönlich behaupten, auch wieder mit dem Versuch jetzt mit der neuen Sektpyramide wahrscheinlich auch, der Versuch wieder den Schaumwein in Österreich zu pushen. Würdest du sagen, aber dass Österreich irgendwann einmal von dem Image als Schaumwein-Destination auch vielleicht einmal mitspielen kann mit anderen Ländern? Oder sind wir das überhaupt gar nicht? Ist das bei uns immer so eine Nische? Wird das immer eine Nische bleiben? Oder wie würdest du das für die Zukunft sehen, das Image Schaumwein in Österreich?
Das ist eine sehr gute Frage, ob wir jemals bei die ganzen Big Player dabei sein können. Ich glaube fast, dass wir für das zu breit aufgestellt sind.
Ja.
Weil wenn du jetzt eben hergehst und schaust, Champagne, Franciacorta, Prosecco-Gebiet und so, das sind ja alles ganze Gebiete, die sie wirklich dem Schaumwein verschrieben haben. Mhm. Und dass jetzt zum Beispiel das ganze Kamptal nur mehr Sprudel produziert, so wie die Champagne, wäre natürlich ein mega Statement, braucht man gar nicht drüber reden, aber wird, glaube ich, nicht der Fall sein. Also ich glaube, wenn ich mit der Idee komme, dann sagen sie mir eh ein Vogel. ich glaube aber schon, wenn Österreich jetzt in diese Qualitätsschiene weiterfährt, und das ist ja das Tolle, österreichischer Sekt ist vom Preis her eigentlich schon um ein deutliches Stück günstiger als oftmals durchschnittliche Champagner. Ja. Und von der Qualität her aber um nichts hinten nach. Ja. Also da können wir auf jeden Fall ganz vorn mitspielen. Und es gibt ja immer wieder ein paar tolle Beispiele, die dann wieder international großartig bewertet werden. Also wir kennen es schon. Ich glaube halt einfach, dass Österreich insgesamt als Weinland ein bisschen zu breit gefächert ist, dass man sagt, wir schaffen das da irgendwie so ganz konzentriert zu machen. Weil zum Beispiel Franciacorta, das war mir auch lange Zeit kein Begriff. Und habe ich eigentlich erst kennengelernt, wann habe ich 2015 den Sparkling Wine Sommelier am Wifi beim Walter Kutscher gemacht. Mhm. Super spannende Ausbildung und war auch für mich, obwohl ich echt seit Beginn an begnadete Sprudeltrinkerin bin, habe ich Franciacorta davor noch nie gehört. Und wenn ich mir jetzt anschaue, von dem Zeitpunkt her, wo ich Franciacorta das erste Mal gehört habe und wie das jetzt Fahrt aufgenommen hat, sensationell. Aber da ist es halt ein ganzes Gebiet, was sich quasi einer Art des Schaumweins oder einer Art des Weins verschrieben hat. Mhm. Und die machen halt gemeinsam richtig Rambazamba. Also wir waren vor 4 oder 5 Jahren auf der Vinitaly Und da hast du dann auch, also das Franz Jakarta Branding ist sensationell gut, die Marketing-Offensive, die haben, das ist echt, also wenn du da hinkommst, du kannst gar nicht anders als wie Sprudel trinken.
Mhm.
Und das ist vielleicht in Österreich so ein bisschen das Ding, dass erstens einmal die Sektproduzenten doch recht, jetzt ausgenommen von Langenlois, doch recht verstreut sind. Und dass halt einfach die Schaumweinkompetenz bei vielen Weingütern ein Zusatz ist, aber nicht das Kerngeschäft. Deswegen glaube ich, also Schaumwein oder Sekt wird in Österreich immer eine wichtige Rolle spielen. Aber so wie Franz Jakarta oder Champagne wird es nicht ganz werden. Muss aber auch, glaube ich, gar nicht sein, weil ich sage jetzt einmal, wenn wir einfach da ansetzen, wo wir jetzt gerade sind und da weitermachen und uns halt gut positionieren, dass man das trotzdem gut verkaufen kann. Und ich meine, es gibt ja genügend Langenlöser Beispiele, die schon Sprudel in die ganze Welt verkaufen. Deswegen.
Ja, ich muss ja sagen, dass das in Österreich auch immer viel mehr Standing hat, der eigene Sekt. Also wenn ich jetzt, komme ja eigentlich auch von der Sommelier-Seite, wenn ich zum Beispiel jetzt denke an die letzte Station von mir vom Landhaus, da war es teilweise so, dass die Leute schon weintechnisch Stillwein international getrunken haben, Bordeaux, Burgund, und dann aber schaumweintechnisch schon das eigene. Also wir haben jetzt am letzten Samstag, habe ich wieder ausgeholfen, beim großen Hirzberger Abend im Landhaus. Das war eigentlich ziemlich spannend und wir haben normalerweise, also ich denke, vor ein paar Jahren hätte man sicher ein Champagner als Aperitif ausgeschenkt. Ich glaube, am Samstag haben wir vom Malati große Reserve Brut Nature ausgeschenkt. Auch cool, das zum sehen wieder mal. Also wirklich so einen guten österreichischen Sekt da als Aperitif auszuschenken, weil wie du sagst, also das hängt ja dem Ganzen um nichts nach. Vor allem, wenn ich da denke, die Lagerzeiten, Hefelagerzeiten, die sind in der Champagne jetzt auch nicht wirklich mehr zum Beispiel. Also generell, also es ist überhaupt nicht so. Deswegen finde ich spannend, dass wir das pushen. Und ja, deswegen auch diese coole Folge, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass auch die anderen da sehr interessiert sind in das Thema. Wobei ich schon sagen muss, dass generell dieses Sprudelthema, also das ist ja alles sehr interessant.
Ja.
Ganz egal, ob es jetzt da, ja, mit dem Sui, die Champagnerfolge, die war genauso cool. Aber ich finde, diese Vielfalt macht sie ja dann auch wieder so ein bisschen aus. Aber wie du sagst, wenn Österreich sich da spezialisiert auf das, was wir können, da bin ich auch voll bei dir.
Ja.
Absolut.
Und da muss man ja nachher wieder, wenn wir über die Vielfalt reden, sagen, dann ist es ja schön, dass Pettnat dazugekommen ist.
Ja.
Weil das ist halt einfach eine lässige Ergänzung. Es ist bei vielen, ich sage jetzt einmal, uralt Eingesessenen, ist Pettnat nach wie vor noch so ein bisschen verschrien. Aber gerade fürs jüngere Publikum, ich sage jetzt einmal so ab 35 abwärts, da hat halt schon leider Gottes der österreichische Sekt ein bisschen mit einem Faden-Image zu kämpfen, wo man sagt, da könnte man ein bisschen dran arbeiten, dass das ein bisschen cooler wird. Und ich glaube auch in Zukunft, dass man, wenn ich mir anschaue, die Kollegen, wenn ich an die Hakams in der Südsteiermark denke, man, es gibt wenig coolere Kollegen als die Hakams, die das so lässig rüberbringen und dieses Thema Wein und Schaumwein also so unkompliziert an den Mann bringen. Und da gibt's ein paar Beispiele, die so einen ganz unkomplizierten Zugang zum Wein schaffen.
Mhm.
Und Pettnat ist halt auch sowas. Ich würde zum Beispiel beim Pettnat oder beim Sekt würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich Neuburger oder Blanc Portugieser verwende, gell? Wo immer denken, muss nicht unbedingt sein. Und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, ich habe bei meiner traditionell vergorenen Sekte habe ich auch einen sehr, sehr klassischen Zugang. Also da versuche ich gar nicht, das Rad irgendwie neu zu erfinden, sondern da habe ich eine gewisse Erwartungshaltung, wie so ein traditionell vergorener Sekt schmecken soll und das muss jetzt nicht in irgendeine extreme Richtung gehen. Aber beim Pettnat darf das ruhig ein bisschen funkiger sein und gerade Leute, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt haben mit Wein in ihrem Leben, weil die Eltern vielleicht eher Biertrinker sind oder gar keinen Alkohol trinken oder was auch immer, weil sie einfach noch nie so richtig mit dem Thema in Berührung gekommen sind, die tun sie oft mit Pettnat oder mit Naturweinen leichter, weil die Aufmachung ist ein bisschen lustiger und es wird ein bisschen weniger, nicht weniger ernst genommen, aber es ist nicht ganz so streng, dieses Thema.
Ich finde es auch geschmacklich, also wenn ich jetzt dann Pettnat zum Beispiel hernehme, ich finde, das ist oftmals eher auf der primärfruchtigeren Seite und nicht dieses briochige, hefige, was auch für ich habe einmal eine Folge aufgenommen mit meinen besten Freunden, die überhaupt nichts mit Wein zu tun haben und die haben verschiedene Schaumweine einteilen müssen, blind. Und das war ziemlich spannend und da hat man dann einfach gemerkt, da ist halt dieses Komplexe, ich muss da jetzt ein zweites Mal reinriechen, halt einfach auch nicht am Anfang oft so gewollt. Ja. Also ja. Das finde ich dann halt wieder beim Pet nicht spannend, wenn man was Fruchtbetonteres haben will. Ich finde, beides hat seinen Charme halt je nach Anlass.
Richtig, richtig.
Du, wenn wir schon beim Anlass sind, würde mich interessieren, weil ja doch immer so dieses Klischee aus Sekt oder Schaumwein, das ist immer was für den besonderen Anlass. Findest du das auch? Also ich muss sagen, Schaumwein geht eigentlich immer.
Also wenn ich zum Beispiel so einen Tag habe, der halt so gar nicht funktioniert und so gar nicht rennt, dann komme ich heim und dann reise immer eine Flaschen Sprudel auf. Das kann sein ein Petnat, das kann aber auch sein ein Champagner.
Ja.
Das kann auch, also wir trinken relativ selten was von unseren eigenen Sachen daheim, weil ich finde es eigentlich spannender. Ich koste es immer wieder und wenn ich, so wie heute, jetzt tun wir verkosten gemeinsam oder wenn wir Verkostung am Hof haben, dann koste ich schon mit, einfach, dass ich auch sehe, wie sie sich natürlich entwickeln und so. Aber wenn ich jetzt auf die Nacht sage, heute haben wir Gäste und heute trinken wir was, dann greife ich eigentlich in den seltensten Fällen zum eigenen Sprudel. Mhm. Weil ich will ja auch sehen, was machen die Kollegen und wie schmecken andere Sachen, wie schmeckt das jetzt aus Spanien, wie schmeckt das aus Italien und so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt sind wir wie bei der Wahl. Was war die ursprüngliche
Frage? Aber es passt eigentlich sehr, sehr gut, weil wir reden da wirklich, also wir haben, glaube ich, stundenlang zum Erzählen. Wir müssen nur weiter verkosten, glaube ich, dass wir noch ein bisschen was probieren können in der Folge. Zumindest weiß jetzt das ganze Haus, was wir probieren.
Nein,
genau.
Ah, jetzt weiß ich schon wieder, was die Frage war.
Ja.
Der Anlass.
Ah, genau, ja.
Getränk.
Ja.
Der Anlass zum Schaumwein trinken.
Genau, ob man einen Anlass überhaupt braucht.
Ja, genau, ob man einen Anlass überhaupt braucht. Nein, finde ich eben gar nicht.
Ja.
Finde ich gar nicht, weil wenn man immer auf einen Anlass wartet oder wenn man immer auf eine Gelegenheit wartet, dann wartet man oft viel, viel zu lang.
Mhm.
Und deswegen Sprudel ist auch was man viel, viel unkomplizierter trinken kann. Aber das müssen wir halt auch erst lernen, weil jetzt ganz ehrlich, wenn man uns die Geschichte vom Sprudel anschaut, dann ist Champagner immer das teuerste Getränk gewesen. Das haben nur die Königshäuser sich leisten und können und auch getrunken. Und das arme Pöbelvolk hat halt damals im Mittelalter noch in Haustrunk und so gehabt. Deswegen war das halt lang so, dass man Champagner oder Schaumwein nur zu ganz besonderen Anlässen getrunken hat. Aber das verändert sich Gott sei Dank. Und nur weil ich jetzt, ich sage jetzt einmal einfach an einem Dienstagabend nach einem mühsamen Tag mir eine Flasche Champagner aufmache, heißt das nicht, dass ich das Produkt nicht wertschätzen kann oder sonst irgendwas. Aber diese Anlassbezogenheit vom Schaumwein, die darf noch ein bisschen abnehmen in Österreich. Also man darf ruhig viel, viel mehr Sprudel trinken.
Gerne, ja.
Irgendwann hat es einmal geheißen, ich glaube, das war Tag des Sektes 2020, dass der Pro-Kopf-Verbrauch beim Sprudel in Österreich irgendwie bei knapp 4 Liter oder so liegt. Also da
kann man schon aufstocken. Weil ja wahrscheinlich Silvester, Geburtstag, ja.
Hochzeit
und dann.
Genau, vielleicht noch zu Ostern. Aber es ist nach wie vor Sekt ein sehr anlassbezogenes Getränk in Österreich. Und es trauen sich aber einfach auch viele nicht drüber. Weil halt diese alte Lehrschule, sage ich jetzt einmal, es war ja bei mir in der Schule auch nichts anderes und das soll jetzt gar keine Kritik sein. Also vielen Dank an meine lieben Lehrer, die mir ganz viele tolle Sachen gelernt haben. Aber man kriegt es in den Ausbildungen noch nicht so richtig mit. Es ändert sich jetzt und man muss ja sagen, die Lehrer werden ja auch wieder jünger und die Älteren gehen in Pension. Das heißt, dieses ganze Mindset verändert sich. Aber man muss das noch ein bisschen mehr mitgeben, dass Sprudel eben nicht immer einen besonderen Anlass braucht, sondern dass man Sprudel genauso trinken kann wie einen Spritzer oder dass man auch beim Heurigen zum Beispiel ein Glas Sekt trinken kann und nicht nur einen leichten Veltliner oder einen Spritzer trinken muss.
Genau, ja.
Weil das ist zum Beispiel, wenn wir vorher über Pommes und Sprudel geredet haben, für mich meine absolute Traumkombi ist, ein gescheites Speckbrot und ein schöner, kräftiger Sekt dazu. So wie das, was wir jetzt im Glas haben zum Beispiel. Ja.
Das finde ich schon sehr cool. Also muss ich schon sagen, ich bin ein wahnsinniger Fan von Säure. Okay, also es ist für mich sehr wichtig. Und ich finde das sehr cool, weil das wieder die Ballage wieder so fein ist. Aber ich finde das auch gar nicht so dunkelbrotig. Also das Pumpernickel, was mich oft stört bei manche Champagnerhäuser, also das ist mir schon zu viel. Ich will eigentlich mehr Wein haben wie wirklich Brot im Glas. Mhm. Und das würde mich auch interessieren, was du da zu dem sagst. An was liegt denn das überhaupt? Weil mir kommt vor, das ist jetzt nicht unbedingt da nur die Hefelagerzeit unbedingt da, wie brotig das schmeckt. Aber ich habe so oft das Gefühl, dass das bei mancher Champagner oder bei mancher Sekte auch teilweise so richtig Pumpernickel ist. Mhm. Und dann gibt's aber Weine, wie zum Beispiel den, der ist ja wahnsinnig lang auf der Hefe gewesen. Und ja, der überzeugt aber eigentlich eher mit einer eleganten Frucht, als mit den wahnsinnigen dunklen Pumpernickel.
Ja, also was bei dem, also wir haben da jetzt eben im Glas Blonde Blanc Reserve 2019. Mhm. Das heißt, wir liegen da bei knapp 3 Jahren Hefelager und das ist eben 50% grüner Veltliner, 50% Welschriesling. Mhm. 2019 haben wir von den Grundweinen noch nichts im Barrique ausgebaut. Mit Jahrgang 20 kommt dann eine kleine Menge Teilbarrique dazu, wo wir waren auf ungefähr 20% reden. Das heißt, das ist dann gerade so, dass es ein bisschen mehr Struktur hat. Aber 2020 haben wir das deswegen gemacht, weil es halt eben ähnlich wie 14, nicht ganz so extrem, aber doch ein eher kühlerer Jahrgang war, mit wenig Alkohol und so. Mhm. Das heißt, da hat es das schon vertragen. 2018 bin ich froh, dass wir das damals beim Blaune-Blaune gemacht haben. Und dann kommt da halt hinzu, dass die Grundweine, also die werden separat vergoren und erst kurz vor der Abfüllung zusammenkuvidiert. Und die haben beide keinen biologischen Säureabbau gemacht. Und dieses briochige, cremige wird oft eben durch den biologischen Säureabbau sehr gefördert. Und was man halt auch sagen muss, ist natürlich, mit der Dosage kann man auch noch ein bisschen nachheizen, womit ich jetzt gar nicht sagen will, wenn ein Sekt eine Dosage hat, dass der komplett verändert wird oder so. Aber für mich ist eine Dosage eigentlich nicht Mittel zum Zweck, dass ich den Sekt komplett anders mache, sondern eher, dass ich sage, wenn ich jetzt zu prägnante Säure habe, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist, genau, dass ich so kleine Unrundungen ein bisschen ausgleichen kann. Also einfach die Ecken ein bisschen abschleifen. Mhm. Und ich glaube aber schon, dass gerade die großen Industriehäuser da über die Dosage auch noch ganz, ganz viel Likörweine oder so dazugeben, die dann halt wirklich intensiv sind vom Geschmack. Und das ist dann das, was, also mir geht's da so wie dir, wenn es zu hefig, zu brotig, zu briochig ist, ja, too much is too much, da braucht man nicht drüber reden. Und ein Schaumwein braucht einfach eine lebendige Säure, weil Säure macht einem erstens einmal haltbar, dann kannst du ihn länger liegen lassen. Und natürlich auch ist die Säure dafür verantwortlich, dass das einfach Trinkfluss hat.
Ja, ich finde, wenn, dann ist es sehr stark auf so einer sehr eleganten Haselnuss, eher briochigen Seite. Wie gesagt, also dieses Pumpernickel, das ist mir manchmal, da denke ich mir, also das ist mir einfach echt manchmal zu viel, weil irgendwie was Frisches. Wenn ich an Schaumwein denke, dann ist das für mich immer so frisch, elegant. Ich kann dann auch ein zweites Glas trinken. Richtig. Da bin ich eher auf der Seite, also muss ich sagen. Sehr, sehr cool.
Dankeschön.
Und man muss ja nie, wenn wir gesagt haben, Anlass, oft glaube ich manchmal ist der Gedanke, trinkt man überhaupt eine zweite Flasche? Ich meine, es geht erstens ewig wie nix. Richtig. Aber sollte man wirklich auch nur ein Glas trinken können, dann kommen wir jetzt da zum Sponsor der heutigen Folge. Ich habe nämlich auch von Caraway den neuen Sparkling Caraway jetzt dazu geschickt bekommen. Das finde ich auch ganz spannend.
Die sind sensationell gut.
Ja, also wenn man da ein Glas und trinken will, ist das auch möglich. Mhm. Absolut, ja. Wobei, wenn wir ehrlich sind, die ganze Flasche zu zweit ist jetzt auch nicht unbedingt das Problem.
Da ist ja nichts drin, in so einer 0,75er Flasche. Bei der Magnum können wir schon drüber reden, aber
genau.
In einer normalen Flasche.
Genau. Würdest du sagen, dass du beim Petnat oder beim Sekt auch im Weingarten unterschiedliche Arbeit hast? Oder ist das rein, sag jetzt einmal, im Keller der größte Unterschied, oder?
Nein, ich habe insofern eigentlich Unterschiede im Weingarten, also rein von der Bearbeitung her. Wir bearbeiten alle unsere Weingärten gleich. Da machen wir keine Unterschiede. Also wir haben hauptsächlich alte Weingärten. Das heißt, wir ersparen uns jetzt irgendwie eine ganz hardcore Ertragsreduktion, weil sich der Weingarten von selber relativ gut reguliert. Mhm. Der Unterschied, den wir machen, ist einfach der Erntezeitpunkt. Petnat liegt bei uns nicht so lange auf der Hefe wie der Sekt, aber Petnat hat auch bei uns Hefelager. Also zum Beispiel haben wir Rosa Petnat oder was wir nachher noch verkosten, den I'm Not As Green As I Look, die liegen 2 Jahre auf der Hefe, was sehr, sehr lang ist für Petnat. Mhm. Aber sie brauchen es auch. Trotzdem ist der Erntezeitpunkt beim Petnat um einen Ticken später. Also wir fangen eigentlich, wenn die Lese losgeht, fangen wir an mit den Sektgrundweinen. Und das Erste, was wir in den Keller bringen, sind eigentlich die großen Reserven und die Reserven, weil da brauche ich ein bisschen mehr Säure, weil die länger auf der Hefe liegen. Das heißt, die müssen einfach um das Gespier haltbarer sein. Sanssouci zum Beispiel kommt ein bisschen später in den Keller, weil die eben von Haus aus nicht so extrem langes Hefelager haben. Dafür schaue ich, dass ich halt um 1-2 Grad reifer bin.
Okay.
Damit ich nachher nicht eine zu hohe Säure habe und dann eben wieder mit Dosage umeinander tun muss. Wir haben eigentlich in keinem einzigen von unseren Sekten eine Dosage drinnen. Mhm. Und wenn einmal Nettbrütnatur oben steht, dann ist im aktuellen Sortiment eigentlich nur ein natürlicher Restzucker vorhanden. Also wir haben nirgendwo was, wo wir bewusst jetzt irgendwie Restzucker im Sinne von einem Dosagelikör oder so hinzufügen.
Cool.
Ja, weil ich finde, es muss einfach das Ausgangsmaterial und das Grundprodukt muss einfach so stimmen, dass ich dann nicht eben was Gott noch was dazu geben muss. Weil für mich ist das schon so, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Sekt, der hat eine extrem heftige Säure und ich gebe dem 3-4 Gramm Restzucker, dass ich im Extrabrütbereich unterwegs bin, eben um diese Kanten, Ecken und Kanten abzurunden. Dann ist das für mich voll okay, weil 3-4 Gramm schaut dem nicht und verändert das Grundprodukt nicht.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich gebe da 12 Gramm Dosage rein, was ja im Brütbereich am oberen Ende ist, dann ist das schon was ganz anderes als wie das, wenn es ohne Dosage ist. Und das ist dann halt für mich schon der Punkt, wo ich sage, na, da verzichte ich auf die Dosage. Das Produkt muss einfach so sein, dass man es ohne Dosage hinausbringen kann, weil wir reden immer von Naturbelassen und möglichst Low Intervention und wir machen am besten gar nichts. Und dann gangen die aber her und beim Degagieren, wenn ich die Flaschen offen habe, haue ich da jetzt 10 Gramm Restzucker ein. Also das ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch. Heißt nicht, dass die Produkte, die 10 Gramm Restzucker haben, nicht gut sind, aber ist einfach nicht meine Philosophie.
Was sagst du zu Demisek? Wird es einmal ein Hulsekt Demisek geben?
Nein, ich glaube nicht. Ich meine, wir waren, glaube ich, alle in der Phase, wo wir uns beim Spar die 1+1 Aktion von Martini ausgeholt haben, wie wir so 17, 18 waren. Aber jeder Mensch macht Fehler in seinem Leben. Aber ich glaube, also Demisek, muss man auch sagen, haben wir eigentlich keine Nachfrage. Wir haben im aktuellen Sortiment haben wir zum Beispiel im Blanc de Noir aus 2018, der eben von der zweiten Gärung ungefähr 7 Gramm Restzucker übergehalten hat. Gott sei Dank relativ stabil. Also das ist jetzt nicht so, dass eine Flasche 0 Gramm hat und die nächste dann 10, sondern es ist eigentlich so eine Bank. Das hat alles einfach bei ungefähr 6 bis 7 Gramm aufgehört zum Gären, weil die Dichte im Grundwein sehr, sehr hoch war aufgrund des Jahrgangs. Und das ist so der People-Pleaser, wo ich sage, wenn es wer ein bisschen süßer mag, dann nehme ich gern den her. Aber an Hugel-Demisek, glaube ich.
Es kaschiert da sehr viel, gell?
Es also, kaschiert extrem viel, ja.
Vor allem auch viele, ja, was ist Fehler, aber doch auch, wie du sagst, Ecken und Kanten, ja. Und ich bin manchmal, also es muss nicht immer Brütnatur sein, aber ich finde das schon cool, wenn halt einfach was straffer ist, ja. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das finde ich, ist auch cool. Also süß mag ich auch sehr gern, nicht schaumweintechnisch, aber es darf dann auch mal gern sehr, sehr trocken sein.
Ja. Ich bin so wie du eigentlich ein sehr, sehr säureprägnanter Trinker. Mhm. Also ich mag zum Beispiel dann so jungen Champagner, der jetzt so, sagen wir, 2 Jahre auf der Hefe liegt und Brütnatur ist und halt so richtig, also die Champagner hat ja nochmal wahrscheinlich doppelt so viel Säure wie das, was ich jetzt da drinnen habe. Aber ich mag das schon sehr, wenn sie so beim ersten Schluck der ganze Mundbereich so ein bisschen zusammenzieht. Aber es gibt viele Leute, die das nicht wollen. Und ja, man muss dann halt einfach ein bisschen schauen. Was ich in der Champagne zum Beispiel so schön finde, ist, wenn du dort bist und du redest mit den Winzern dort oder gehst dann ins Restaurant essen, dann reden die ja nicht von du Champagne, sondern für die ist es auch du Vin. Ja. Also die fragen die, ob du Wein trinken willst und schenken da aber Champagne. Also für die ist das Gleiche. Und das ist, finde ich, so die Grundeinstellung, was die halt dem Sprudel gegenüber haben, für die ist es, wie wenn ich jetzt irgendeinen Burgunder oder ein Bordeaux eingeschenkt, ist genauso Wein.
Ja.
Nur, dass halt Sprudel drinnen ist. Und das kennt man in Österreich noch ein bisschen mehr lernen.
Dass ja,
man einfach
sicher.
Sagen, so, es ist auch Wein, es ist halt doppelt vergorener Wein. Aber das absolut. Kommt schon noch.
Ja, das schaffen wir schon.
Ich glaube auch, und diesen Pro-Kopf-Verbrauch, also wie gesagt, ich arbeite da gut dran, dass wir den Schnitt auf jeden Fall aufbringen.
Ja, genau. Ja. Was mir der Subi mal erzählt hat, ist, dass in der Champagne wieder der Trend mehr zu, also von Brut natürlich wieder ein bisschen zurück zu Brut geht. Würdest du sagen, in Österreich, wie schaut's da so aus? Was würdest du da sagen, vom Restzuckergrad ist eher so Brut natürlich wieder im Trend, oder?
Ich glaube, so gefühlsmäßig, wenn ich jetzt so nachdenke, ich meine, ich muss jetzt schauen, was die Kollegen aktuell so haben. Aber gerade so diese kleinen Wintersektbereiche habe ich eher das Gefühl, dass wir uns da bei Brüt Natur schon, und extra Brüt eingependelt schon, haben. Also auch wenn ich jetzt... Also extra Brüt ist glaube ich aktuell ein sehr beliebter Restzucker, weil es so ein schönes Mittelding ist. Aber ich glaube Brüt ist gar nicht so die große Nachfrage schon, aktuell. Ja, also wir haben schon gern die Frische im österreichischen Schaumwein. Und wir haben sie ja auch, egal in welchem Gebiet. Es ist halt einfach der Lesezeitpunkt sehr unterschiedlich, wenn man jetzt zum Beispiel Burgenland mit der Südsteiermark vergleicht, aber das ist ganz klar.
Jetzt geht's los zu die Petnats.
Ja, die müssen wir natürlich auch.
Ja, sicher.
Müssen wir auch ein bisschen drüber reden, weil das ist halt doch 40% ungefähr von meiner Gesamtmenge sind Petnat. Ja, okay. Es ist schon, Sekt ist der größere Teil vom Sortiment. Sortentechnisch ein bisschen weniger, dafür größere Mengen, also größere Chargen. Mhm. Und bei Petnat mache ich halt gerne mal eine kleine Charge und weil es einfach Spaß macht und es ist für mich schwer vorstellbar, dass ich sage, okay, es ist natürlich jedes Jahr anders, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich denke, wenn ich in 30 Jahren einen Sekt mache, jedes Jahr genau den gleichen Sekt und genau die gleichen Petnats wieder machen. Also
ja, okay.
So ein bisschen ausprobieren und schauen, einmal vielleicht mit Sauvignon Blanc oder mit Blaufränkisch, wie es war mit der Blaubrause, mit dem Bernhard Ernst, einmal ein bisschen was herumprobieren, weil ich erstens glaube, dass es für mich ein guter Lernprozess ist, dass ich halt auch sich, wie sie andere Rebsorten verhalten, natürlich auch vom Sortiment her, dass ich bei manchen Sachen sich ist super oder ist ein kompletter Verhau und braucht man gar nicht mehr. Aber Petnat ist für uns definitiv nicht mehr wegzudenken aus dem Sortiment. Also gehört dazu, wie es Amen im Gebet.
Eher national oder ist es eher so ein internationales Thema?
Beides eigentlich.
Echt? Okay.
Beides. Also es ist schwer zu sagen, innerhalb von Österreich merkt man deutlich dieses Ost-West-Gefälle. Also in Wien geht deutlich mehr Petnat als in Tirol oder in Salzburg oder so. Wobei sich das auch so ein bisschen ändert, schön langsam.
Okay.
Aber international, ich meine, wir machen jetzt nicht wahnsinnig viel Export, so ein bisschen nach Holland, ein bisschen was in die Schweiz, ein bisschen was nach Deutschland. Drei Paletten sind jetzt nach Kanada gegangen.
Oh,
und
okay.
Kanada war zu 100% Petnat und die anderen Sachen sind eigentlich so 50-50.
Mhm.
Wobei man ehrlich sagen muss, jetzt gerade wenn ich an die Niederlande denke, dann ist es schon so, dass die publikumsfreundlicheren Petnats, das funktioniert, mit dem können sie was anfangen. Aber wenn das jetzt irgendwelche Sachen sind, die so hardcore Maische vergoren sind und richtig voll dirty, funky, dann tun sie sich schon schwer.
Okay.
Genauso aber in der Schweiz. Also du merkst einfach, dass das Publikum in der Schweiz oder in den Niederlanden, die wissen, was einer schmeckt. Und dann haben es halt die Schweizer ihre Einflüsse mit den verschiedenen Nationalitäten, die schon im Land sind, mit Frankreich und Italien natürlich und dem Schweizer Wein, den sie haben. Da trinken sie eher das und die Holländer fahren gern nach Spanien auf Urlaub, deswegen gibt es da halt wahnsinnig viel spanische Weine und selbiges mit Frankreich. Also das merkt man dann schon, aber trotzdem trinken beide Länder auch sehr viel Österreich.
Ja, so soll's auch sein.
Also, richtig, richtig.
Und was ist das jetzt, I'm not as green as I look?
I'm not as green as I look ist eigentlich so ein Evergreen bei uns im Sortiment. Haben wir eigentlich ab dem dritten Jahr oder ab dem zweiten Jahr dabei gehabt. Der erste Petnat, den wir gemacht haben, war damals Grüner Veltliner und das war halt so richtig typischer Weinviertler Veltliner, sehr rural, erdig, ist daherkommen, also das war schon ein Sprudel, den du im Glas gehabt hast und wir haben dann halt am Anfang von vielen Kunden, gerade aus der Gastronomie, das Feedback bekommen, dass er einer taugt, aber dass er halt für viele Konsumenten und für viele Gäste ein bisschen zu heftig ist zum Anfangen. Und ob wir nicht was machen könnten, was ein bisschen fruchtiger ist. Und dann haben wir überlegt, wie wir das Ganze angehen könnten. Und ich habe gesagt, ich möchte trotzdem, dass ein Veltliner dabei ist. Und dann haben wir 2018, glaube ich, das erste Mal experimentiert mit Weißburgunder. Weil Weißburgunder, wenn er früher gelesen wird, vom Geschmack her eher neutralere Sorte ist. Und in der Nase aber immer sehr, sehr duftig und sehr fruchtig ist. Und so ist dann eigentlich diese Cuvée entstanden. Ist eben 50% Grüner Veltliner, 50% Weißburgunder.
Mhm.
Jahrgang 21 ist jetzt aber erst vor kurzem released worden. Also wir reden da von über 2 Jahren Hefelager. weil er das aber einfach erbraucht hat. Mhm. Also da war die Säure so prägnant und bei den Petnats ist es ja oft am Anfang so, wenn die Gärung gerade fertig ist, dann sind die so übertrieben tutti frutti und zum Beispiel bei Rosé-Petnat ist es bei uns oft so, dass der dann so ganz arg nach Erdbeerjoghurt riecht. Und das ist fast schon zu künstlich. Mhm. Wenn man das Ganze aber dann ein bisschen lagern lässt, dann entwickelt sich das und dann nimmt diese Primärfruchtigkeit ein bisschen ab und es geht mehr in diesen würzigeren Charakter und wird ein bisschen seriöser und besser strukturiert, meines Erachtens noch. Mhm. Und wir machen ja alle unsere Petnats eigentlich vom Restzucker her ähnlich wie ein Sekt. Also wir gehen mit plus minus 20 Gramm vergärbaren Restzucker auf die Flasche. Deswegen sind aber unsere Petnats auch alle mit Sektkorken und Agraffe verschlossen, weil wir eben über diesen 2,5 Bar Druck sind. Das heißt, wir sind gesetzlich einfach in dem Bereich, wo wir mit einem Sicherheitsverschluss die Flasche zumachen müssen. Das heißt, Kronenkork wäre bei uns nicht mehr erlaubt. Mhm. Was für mich aber ehrlich gesagt, ja, das sind Details, da kann man drüber reden. Und natürlich, der Kronenkorken ist schon ein richtig cooles Verschlussmittel. Und ich finde es einerseits natürlich schade, dass wir es nicht mit dem Kronenkorken zumachen können. Aber es ist halt so die gesetzliche Lage. Sicher. Wir versuchen da eh immer so ein bisschen an Protest einzulegen, zum Beispiel deswegen, dass er der, früher hatte der einfach geheißen, Grüner Veltliner Weißburg unter Petnat. Sehr einfach zu merken. Nur ist es jetzt so mit diesen ganzen Wein- und EU-Gesetzen, darfst du auf Produkte, die keine Prüfnummer haben, darfst du keine Rebsorten mehr draufschreiben, die eine Herkunft andeuten. Mhm. Und in unserem Fall war es halt eben Grüner Veltliner und Weißburgunder. Und der Weißburgunder deutet aufs Burgund hin. Und deswegen dürfen wir den nicht mehr draufschreiben. Ich dürfe Pinot Blanc aufschreiben, aber das ist irgendwie so vom, wenn ich es nachher selber ausspreche, so Grüner Veltliner und Pinot Blanc, das spart sich für mich irgendwie. Und wir haben das gleiche Problem gehabt mit der Blaubrause, die ist ja ein Blaufränkisch Petnat und wir dürfen aber Blaufränkisch nicht draufschreiben. Und ich habe das gar nicht irgendwie am Schirm gehabt und dann habe ich die Etiketten zur Rechtsauskunft hingeschickt, weil Etiketten machen ist immer, du hast immer das Gefühl, du stehst mit einem Fuß eh schon im Häfen, weil du kannst gar nicht alles richtig machen, weil es sich so oft verändert oder dann hast die Schriftgröße wieder um 0,01 Millimeter nicht eingehalten oder so. Deswegen schicken es wir immer hin, damit wir quasi die Absicherung haben, dass wir auch keine Fehler drinnen haben und dass auch die Bezeichnungen richtig sind und so, weil grundsätzlich mag ich es ja richtig machen. Ich will ja nicht vorsätzlich irgendwas falsch machen. Und dann haben wir die Etiketten hingeschickt und dann kommt da zurück, eben Blaufränkisch dürfen wir nicht draufschreiben und Weißburgunder dürfen wir auch nicht draufschreiben, weil Andeutung auf eine Region. Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich darf jetzt nicht einmal mehr die Rebsorten draufschreiben. Und habe dann meinen Bruder, der halt in der Bauernkammer sitzt, angerufen und der Daniel hat gesagt, aha, okay, das muss er jetzt selber nachlesen. Und tatsächlich ist es so, laut EU-Gesetz, also dieses ganze G.U. oder GA oder wie auch immer es alles heißt, verbietet solche Angaben. Wo ich sage, beim Petnat, grundsätzlich finde ich das ja in Ordnung, aber es ärgert mich halt beim Petnat umso mehr, weil Petnat ja nicht einmal eine Möglichkeit auf eine Prüfnummer hat. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich bei einem Petnat jemals eine Prüfnummer einreichen kann, weil es das einfach nicht gibt für die ganzen Naturweine. Und das ärgert mich nachher, dass ich nicht einmal die Möglichkeit habe, weil wird es eine Prüfnummer geben für meine Petnats, würde ich es wahrscheinlich einreichen, weil man denkt, why not? Aber es gibt eben die Möglichkeit nicht. Okay. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir dieses Thema umgehen könnten und ich habe mir nachher gedacht, wir machen da quasi eine Art stillen Protest, das heißt, bei uns werden in Zukunft alle Petnats eben mit Zitaten versehen und I am not as green as I look heißt umgangssprachlich auf Englisch deppert, darfst du aber zum Höfen, musst du wissen. und es passt irgendwie dazu, weil das Etikett ist grün, die Nase von dem ist sehr, sehr grün, grüner Veltliner ist drinnen und das ist jetzt quasi unsere Form mit diesen Gesetzen oder unsere Art mit diesen Gesetzen umzugehen.
Cool.
Ja, und das ist jetzt so richtig Terrassenbrause, sage ich jetzt einmal. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, jetzt aktuell ist ja eher kühl draußen, aber da funktioniert das glasweise, flaschenweise, literweise.
Ist ja doch jetzt eine ganz andere Stilistik wie der davor, gell? Der Blau. Der Blau. Ich finde den aber auch wieder cool, weil der hat so was für mich so was leicht Teiges, wieder ein bisschen was, so helle Blüten aber auch wieder, also find den spannend, weil er nicht so mit extremer arger Frucht überschlägt, sondern doch wieder so ein bisschen verhaltene, wie du sagst, grünere Frucht. Gell?
Ja. Ja, er ist extrem herbal auf der einen Seite, aber hat dann trotzdem so ein bisschen was Kernobstiges, eben für mich so grüner Apfel.
Ja.
und dann trotzdem aber eine feine Würze und sowas Gelbfruchtiges, aber da hat er dann trotzdem auch ein bisschen drinnen.
Mhm. Und im Vergleich zum vorherigen hat er einfach ein bisschen mehr Grip am Gaumen für mich. Also es ist, wie wenn es am Gaumen ein bisschen mehr zum Beißen hättest. Also
ja,
so.
Ja.
Mhm.
Aber eben, das ist sowas, das kann man im Sommer easy trinken. Ja.
Und absolut.
Da finde ich halt auch beim Petnat einfach auch diesen Zugang, auch was die Kollegen, wenn man so schaut, wer für Petnat macht. Das ist alles so ein bisschen unkomplizierter, ein bisschen Hang-Loose-Mentalität ähnlich beim Petnat. Und was mir beim Petnat halt ertaugt, ist, dass es anders schmecken darf.
Ja.
Petnat ist noch so unerforscht in Österreich und kennen doch noch, es kennen immer mehr Konsumenten, aber eigentlich kennen es noch relativ wenig Konsumenten. Und deswegen darf das in alle Richtungen gehen. Also da gibt's kein Korsett, wo das irgendwie hineinpassen muss und kein Geschmack, dem das entsprechen muss, sondern so wie es ist. Und wenn das extremer ist, ist es extremer. Wenn es fruchtiger ist, ist es fruchtiger. Wenn es hefiger ist, ist es hefiger. Und das ist das, was ich bei Petnat einfach großartig finde.
Ja, absolut. Was findest du ist schwieriger zum gut machen, ein guter Sekt oder ein guter Petnat? Also je nachdem, was jetzt für dich gut ist, aber was ist für dich schwieriger?
Also geschmacklich ist, glaube ich, beides gleich schwierig, weil das war früher oft die Meinung, ich weiß, da hat sich der Papa sehr oft drüber geärgert, weil mein Vater ja Lohnsekt produziert.
Mhm.
Und in den schlechten Jahren, wenn die Winzerkollegen dann irgendwie weniger Wein verkauft haben und es ist ja noch was überblieben, sind sie kurz vor der Ernte gekommen und haben gesagt, ich hab da einen Wein, der hasst nicht so viel, machst mir einen Sekt draus. Und okay. Der Papa hat immer von Anfang an eigentlich gesagt, hey, wenn du einen guten Sekt bist, musst du auch einen guten Grundwein haben. Und das ist, glaube ich, ich glaube, Sekt ist insofern einfacher zu machen, weil es einfach vorhersehbar ist und du mehr Möglichkeiten hast einzugreifen. Beim Petnat hast du im Prinzip eine Chance, wenn das zum Gären anfängt, musst du einfach schauen, dass du eine gute, stabile Gärung hast. Und dann kommt es in die Flaschen. Also das ist Hop oder Drop. Und beim Wein oder beim Sektgrundwein machst du zuerst den Grundwein, wenn du merkst, okay, es fehlt der Säure oder es ist zu heftig oder vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol, dann hast du ja noch die Möglichkeiten, dass du das über Kuvertierung dementsprechend hinbekommst. Beziehungsweise wenn jetzt wirklich ein gröberer Weinfehler vorhanden wäre, dann haben wir ja Mittel, dass man das schon ausschönen könnte. Ich glaube aber nicht, dass Sekt irgendwie weniger komplex ist, weil du musst eine zweite Gärung machen und eine zweite Gärung, wenn du Grundwein hast, wo vorhandener Alkohol da ist, ist auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ich weiß, beides auf seine eigene Art und Weise wahrscheinlich, gell?
Ja.
Dann, wie du sagst, auf der einen Seite hat der Petnat dieses Positive, er darf schmecken, wie er halt sie präsentiert, so auf die Art. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist er, also ich komme nicht von der praktischen Seite, aber ich meine, die stürmische Gärung so also den Most halt einfach einzufühlen, wann gebe ich den jetzt in die Flasche?
Ja,
also echt schwierig, oder? Also der Zeitpunkt ist ja auch Wahnsinn.
Der Zeitpunkt ist ganz, ganz kritisch beim Petnat.
Ja.
Also das war am Anfang, und da bin ich froh, dass uns der Papa am Anfang, obwohl er ja eben nicht ganz so glücklich war, dass wir mit dem daherkommen sind, mit dem wir wollen Petnat machen, hat er uns von Anfang an echt wahnsinnig viel geholfen und hat auch Input gegeben mit ganz genauem Restzuckermessen. Und zum Beispiel das Restzuckermessen und die Flasche, das sind eigentlich schon mal die zwei grob fahrlässigen Fehler, die sicher schon viele, die einmal ein Petnat abgefüllt haben, gemacht haben, dass sie gedacht haben, na ja, ich lasse mal ein bisschen weiter durchgehen, dafür nehme ich nachher die leichtere Flaschen, die zum Beispiel für eine Tankgärung möglich wäre.
Mhm.
Und dann hat es denen ganze Batches zerrissen.
Ja.
Oder die haben so viel Druck gehabt, dass beim Degauchieren, wenn du die Flaschen geöffnet hast, dann die ausgefahren und es ist nichts drin geblieben in der Flaschen.
Mhm.
Und dann halt eben auch der Restzucker, das musst du einfach genau messen. Da habe ich auch schon viele Diskussionen mit Kollegen gehabt, die dann hergegangen sind und über die Spindel oder über das Refraktometer gemessen haben. Da muss man, also wir haben zum Beispiel dieses Rebelein-System, wo du nachher wirklich in Restzucker runtertitrierst. Das ist zu, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich 95% genau. Und wenn ich mir mal wirklich nicht sicher bin, weil ich sage, okay, der hat gestern eigentlich weniger Restzucker gehabt und heute hat er wieder mehr, weil ich mich vielleicht irgendwie vermessen habe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass ich in ein Labor gehe und dort eine Probe hinbringe. Aber Rebellion ist, glaube ich, eins von den genauesten Systeme und dadurch haben wir bis jetzt noch kaum eine Ausfallsquote gehabt. Es hat uns schon mal Flaschen auch während der Gärung zerrissen, aber das war witzigerweise nie irgendwie ein ganzer Batch oder so, sondern nur einzelne Flaschen. Ja, okay. Aber diese Genauigkeit beim Petnat ist was viele unterschätzen. Weil da sagen sie alle immer, ja, und das ist ein naturbelassenes Produkt und dann, ja, und dann füllt man es aber eben mit 4 Gramm Restzucker zu viel ab und dann kannst du es schon immer öffnen.
Mhm. Also ja, sicher. Ich glaube, dass viele einfach denken, ja, Petnat, das ist halt einfach ja, dann lasse ich das angehen und gebe das in die Flaschen, genauso wie generell einfach in dieser Naturwein-Szene, ja, dann lasse ich das halt liegen, dass das Image vielleicht dazu, ja, okay, das ist leichter zu machen, das muss günstiger sein, aber ich glaube, wenn man beides mit Hingabe macht, dann ist das beides, hat beides so seine Schwierigkeiten, was wirklich gut zu machen.
Definitiv, ja. Definitiv. Und was zum Beispiel auch so ein Punkt ist, ist beim Petnat eben dieses Degauchieren, das ist beim Sekt 100-mal leichter, weil beim Sekt, du hast in der Regel eigentlich keinen Weinstein, der ausfällt, sondern du musst beim Degauchieren nur schauen, wenn das sauber gerüttelt ist, dass du diesen Hefepfropfen rauskriegst und das ist normalerweise, wenn du das maschinell machst, überhaupt kein Thema. Und beim Petnat kann es da halt auch passieren, dass während der Gärung eben Weinstein ausfällt und das teilweise in Mengen, ja, wo du sagst, hey, das kriege ich nie wieder aus der Flasche. Das war damals bei meiner allerersten Veranstaltung sehr witzig. Da war ich auf einer Landpartie von Gomio im Geierhof oben. Traumhafte Veranstaltung und über die Location brauchen wir gar nicht reden, also sensationell im Geierhof oben und auch die Meyers einfach, wie sie sind und wie sie uns da aufgenommen haben und in Empfang genommen haben, war richtig cool. Und dann stehst du halt dort und es war damals so die Idee, dass man sagt, jeder Winzer ich glaube die Veranstaltung hat um 14 Uhr angefangen, jeder Winzer nimmt eine Flaschen und um 14 Uhr gibt's quasi ein Zeichen und dann lassen alle gemeinsam die Flaschen ploppen. Und dann haben wir das gemacht. Und ich bin dort gestanden mit einem Petnat, habe die Flaschen aufgemacht, es hat geploppt und neben mir sind die Flaschen alle übergangen und meine Flaschen ist nicht übergangen. Ich habe halt so geschaut, gell? Und alle so, ja, warum ist deiner so stabil und hin und her? Und ich so, naja, wir haben ja am degauchiert. Und das war damals eine recht große Diskussion, weil viele der Meinung waren, dass sie gesagt haben, Petnat darf man nicht degauchieren, weil es ja ein naturbelassenes Produkt ist. Mhm. Ich natürlich nachher heimgekommen und fuchsteifes wie zum Papa, ja, warum haben wir den Petnat degauchiert? Weil das ist ein naturbelassenes Produkt, das darf man eigentlich nicht machen, gell? Und der Papa hat gesagt, ja, aber das Problem ist, da ist so viel Weinstein drin, du musst das degauchieren, weil sonst kannst du die Flaschen nicht öffnen.
Ja.
Und er hat absolut recht gehabt mit dem. Und du musst ja ehrlich sagen, dieses Degauchieren ist ja nichts, wo du den Grundcharakter vom Produkt veränderst, sondern du nimmst dir eigentlich nur das aus, was zu viel ist. Eben, ja, den Weinstein und die festen Trubstoffe. Und jetzt sagen wir sie ganz ehrlich, du als Konsument, wenn du eine Flasche Petnat kaufst und die aufmachst und es schießt einmal 2 Drittel aus der Flasche aus, dass deine Küche komplett versaut ist und du nur mehr 2 Glaseln ausschenken kannst, bist du auch angefressen.
Ja, nein, ich muss ehrlich sagen, also ich brauche es auch nicht unbedingt trüb. Also wenn es jetzt, ja, ich meine, es hat, finde ich, so geschmacklicher vielleicht manchmal so seinen speziellen Reiz, aber ich brauche es, wie du sagst, einfach nicht, wenn ich aufmache und dann schießt es einfach alles aus.
Ja,
ist echt schwierig. Ja.
Und das finde ich aber generell bei den ganzen Naturweinen. Also es darf funky sein, es darf freaky sein, es darf extrem sein, aber es soll ein zuverlässiges, solides Produkt sein und es soll vor allem keinen Weinfehler haben.
Ja.
Also da bin ich wirklich, bevor ich irgendwas releasen darf, was irgendwie, keine Ahnung, mäuselt oder so, lieber nicht.
Lieber nicht, ja. Ja, wie gesagt, wir haben ja doch schon jetzt einige Zeit verbracht, wir haben echt doch jetzt echt lustige Themen auch schon gehabt. Was mich zum Abschluss noch interessieren würde, so wie jeden Gast frag, wenn du ein Wein wärst, Christina, was für ein Wein wärst denn du?
Ich wäre ein Sprudel auf jeden Fall.
Sicher.
Ja, Sekt nach traditioneller Methode höchstwahrscheinlich.
Okay.
Vermutlich Rosé Pinot Noir, aber nicht im Edelstahltank vergoren, sondern mit einem Anteil Holz dabei und eher so 4-5 Jahre auf der Hefe. Also so deftig, würzig, trotzdem mit einer schönen Frucht. Aber Brütnatür mit einer schönen Säure.
Cool, ja. Das ist auch ein Thema, das haben wir heute eigentlich noch gar nicht besprochen, aber sollte es einmal irgendwann eine zweite Folge geben, wäre sicher mal cool, das Thema Schamwen und Holzfass, weil das ist auch sehr viele, glaube ich, was nicht so viele Leute am Schirm haben, dass es überhaupt gibt.
Ja.
Finde ich aber auch cool.
Ja, ja, und Holz und Schamwen ist richtig cool. Also wir haben mittlerweile ziemlich viel Holz im Keller. Nicht vor der Hütte, sondern im Keller. und ich bin ein großer Holzfan. Also eigentlich wäre es mir am allerliebsten, wenn ich sage, ich habe nur 1000 Liter Fässer von gebraucht bis neu im Keller stehen, weil es für mich da eins von den natürlichsten Materialien ist. Pflegeaufwendig und so brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber bei mir wird es in Zukunft dann mit Jahrgang 20 auch immer mehr Holz im Grundwein geben. Und nicht so, aber das ist so à la amerikanischen Chardonnay, die so richtig da schlagt, sondern subtil, um dem Wein ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Körper zu geben. Aber ist, glaube ich, beim Schaumwein durchwegs ein spannendes Thema. Und
sehr spannend, ja. Ja. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Wir haben ja gesagt, in 50 Jahren treffen wir uns ja auf jeden Fall, weil du ja gute Gene hast.
Ja, genau. Also ich hoffe, ich habe die guten Gene geerbt. Wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Also ich mache mir da, das klingt dann immer so ein bisschen überdramatisch, aber ich mache mir da schon wahnsinnig viele Gedanken drüber.
Ja.
Wir haben letztes Jahr zum Beispiel einen Pinot Noir ausgepflanzt und haben den wirklich brav gossen. Also sind sicher zweimal in der Woche raufgefahren und haben da Unmengen an Wasser raufgebracht, dass dieser junge Weingarten wächst. Mhm. Es sind Hochstammreben und Hochstammreben haben natürlich dann nochmal mehr oder brauchen nochmal mehr Wasser in den ersten Jahren. Und es war dann so, dass der Weingarten schön angetrieben hat und schön angewachsen ist und auch jetzt schaut er wirklich gut aus. Aber ich war Anfang Juli, war ich nachher ein paar Tage in den Niederlanden und wie ich zurückkomme, habe ich jetzt eine Weingartenrunde gemacht. Und unser Vis-à-vis-Nachbar kommt dann auch und sagt, ja, warst du schon oben beim Jungen? Sag ich, ja, er gehört gossen, weil da war es gerade so trocken und so extrem warm. Aber ich war zu dem Zeitpunkt noch allein nicht daheim und allein nicht gießen wäre nicht gegangen. Also da brauchen wir immer Manpower. Und sag ich, aber morgen fahren wir gießen. Und dann hat er gesagt, naja, heute, wie es so heiß war, hat er richtig gelitten. Ich habe mir gedacht, na geh. Was redet der, gell? Ich war ja in der Früh oben und da hast du gesehen, die ersten Triebe hängen, aber es war jetzt nicht irgendwie dramatisch. Und dann hat mich der aber so verunsichert, dass ich aufgefahren bin und es war wirklich an dem Nachmittag über 40 Grad warm da oben und die hat es richtig ausbrennt, die jungen Reben. Also die waren die Blätter, die in der Früh grün, aber hängend waren komplett braun. Und dann haben wir gedacht, okay, shit, was machen wir jetzt? Am nächsten Tag sind wir gießen gefahren und haben, glaube ich, die doppelte Menge an Wasser raufgebracht, was wir normalerweise beim Gießen ausbringen. Und das war für mich heuer so ein bisschen eine Genugtuung. Ganz viele Winzerkollegen haben gesagt, na, wir sind 10 und 50% musst nachsetzen und der Weingarten ist halbert hin. Mhm. Und jetzt, wo die Reben wieder austreiben anfangen, siehst du, dass vielleicht 10% von dem Weingarten von den jungen Reben kaputt sind und nicht mehr austreiben, aber ganz, ganz viele von den jungen Reben sind letztes Jahr dann auch über den Sommer nochmal nachgetrieben. Und natürlich war das nicht optimal, aber das ist halt mit der Natur arbeiten und
das ist so.
Du kannst auch nicht immer rund um die Uhr bereitstehen. Und ich finde es schön, wie sich die Natur dann in solchen Fällen auch wieder selber reguliert und da merkst du auch, was für eine Kraft so ein kleiner Rebstock hat, wenn du jetzt siehst, wie die alle wieder austreiben. Aber das gibt ja dann schon zum Nachdenken, wie zukunftsträchtig der Weinbau ist, beziehungsweise wie man Weinbau halt zukunftsträchtig machen kann. Weil wenn ich jetzt schaue, in wie vielen Lagen, wurscht ob erste, zweite, letzte, hundertste Lage, wir in Langenlois Bewässerung haben, da weiß ich halt nicht, wie lange das gut geht. Weil wenn wir schauen, dann zum Beispiel im Retzerland, wo sie jetzt, glaube ich, 2 Jahre hintereinander im Sommer Wasserknappheit gehabt haben und dann darfst du nicht mehr das Gras gießen und dann darfst du dein Auto nicht mehr waschen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass Wein oder Sekt ein Genussmittel ist, was die ganze Welt konsumiert in so einer Menge, dass man sagt, wir können alle relativ gut davon leben. Aber was passiert, wenn es einmal so knapp ist, dass wir wirklich sparen müssen und dass wir halt nicht mehr unsere Weingärten bewässern können? Und dann, glaube ich, wird halt der Wein einer von den ersten Punkten sein, der mal auf ein Notwendigstes reduziert wird. Und da mag ich gar nicht Schwarzwein oder sonst irgendwas. Also, dass wir mal keinen Wein mehr produzieren auf der Welt, das erleben wir definitiv nicht mehr. Aber man muss sich schon ganz ernsthafte Gedanken machen, wie man das wie man ethisch verantwortungsvoll irgendwie produzieren kann. Mhm. Weil wenn wir nachher anfangen, dass wir Trinkwasser zu unseren Weingärten raufhören, dass wir die Weingärten bewässern können, dass wir dann fruchtigen Veltliner draus machen können, macht man schon ein bisschen Bauchweh.
Das ist die Frage, ja.
Und ich meine, wir brauchen ja nur die letzten Jahre anschauen, eben mit Wetterextremen. Jetzt haben wir letztes Jahr einen extremen Hagel gehabt in Langenlois, wo, also unsere Weingärten hat es eigentlich kaum erwischt. Wir haben so ein Glück gehabt. Aber wenn du Längenfeld rübergefahren bist, das war traurig zum Ansehen, wie die Weingärten da ausgeschaut haben. Und das wird halt immer mehr.
Oder jetzt haben wir sie vor dem Podcast nur die Bilder angeschaut vom Spätfrost wieder.
Genau. Und das ist halt, also das wird sicher nicht einfacher werden in Zukunft. Und dann ist halt auch die Frage, wenn ich dann auf ein ganzes Weinbaugebiet gesehen Frostkerzen oder so ausbringen muss, dann redet man ja wieder von einer CO2-Belastung und. Also es gibt halt nie einen Vorteil und einen Nachteil und man muss halt immer den Schritt weiterdenken. Ja, ich kann Frostkerzen ausbringen, klar. Aber die Frostkerzen eben verursachen auch gewisse Schadstoffe und abgesehen davon, dass sie ein Mörder Kohle kosten. Also das ist halt echt die Schwierigkeit, wie man schafft, verantwortungsvoll Weinbau zu machen, so dass man halt in Zukunft nach wie vor Rücksicht auf die Umwelt nehmen kann und das Bewässern ist ja nicht nur im Weinbau ein großes Thema, das ist ja in der normalen Landwirtschaft, wo es um Gurken, Erbsen oder was auch immer geht, ist das ja auch ein Riesenthema.
Ja, wir werden es sehen in 50 Jahren, hoffentlich. Ne?
Wenn wir dann
unsere plaudern.
50. Podcast-Folge aufnehmen.
Genau, mit einem Glas, weiß nicht, was dann für einen neuen Trend gibt, dann statt einem Petnat dann...
Sparkling Tea.
Ja, vielleicht machst du dann nochmal Sparkling Tea.
Ja, habe ich schon überlegt. Also wäre echt spannend, weil diese alkoholfreien Alternativen, das wird immer mehr. Ich hoffe jetzt nicht, dass es irgendwann mal Steckenpferd werden muss, weil ich trinke einfach viel zu gerne ein Glas Sprudel für das. Aber auch mit dem müssen wir uns in Zukunft auseinandersetzen, wo ich sage, ich finde es gut, dass der Umgang mit Alkohol bewusster wird und so. Und dass man halt nicht so sagt, naja, jetzt habe ich 5 Achtel getrunken, kann ich trotzdem noch mit dem Auto fahren. Mhm. Und ich merke es ja bei mir selber auch, es ist immer so, während der Lese fängt es an und während der Lese tust du selber viel verkosten. Also ich gehe eigentlich jeden Tag durch und koste meine gärenden Weine, einfach zum Schauen, passt alles, ist alles stabil. Und dann hast halt dein nach der Lese Bier, dann triffst du mit den Kollegen und hast die Jungweine verkosten und so. Also nach der Lese steigt der Alkoholkonsum bis halt Silvester sukzessive und im Jänner kommt dann einmal dieser Cut, wo du sagst, okay, gut, jetzt bin ich so übersättigt. Genau, jetzt mache ich mal nichts. Dry January ist für mich nicht drinnen, weil ich habe am 14. Jänner Geburtstag.
Das heißt, das.
Und zu meinem Geburtstag nicht trinken, also nicht Sprudel trinken, das geht nicht.
Das geht auch nicht.
Aber eben, du hast halt immer wieder Situationen, wo du sagst, du willst keinen Alkohol trinken, weil du merkst, dass dir selber ja auch gut tut, wenn du ab und zu mal so eine Trinkpause hast. Und ich finde, man muss das schon respektieren, wenn Leute aus welchen Gründen auch immer, sei es krankheitsbedingt, medikamentös bedingt oder weil schwanger sind, Frauen, einfach keinen Alkohol trinken und ich bin, also wenn zu mir einer kommt und sagt, nein, ich mag nichts, dann sage ich nicht, na geh, komm, ein Glasl geht, dann ist das für mich kein Thema, dann sage ich, okay, passt.
Ja.
Und dann finde ich es aber auch nett, wenn man halt den Personen dann auch irgendeine nette alkoholfreie Alternative einschenken kann und dass man die halt nachher nicht nur mit einem Glasl Leitungswasser abspeisen muss.
Absolut, wird ja immer ein größeres Thema in den Restaurants, muss ich sagen, alkoholfreie Begleitungen.
Richtig.
Beschü-Themen, also Getränke, schon cool.
Ja, und gibt ja coole Alternativen, muss man ja auch
absolut
sagen.
Absolut. Ich habe dir jetzt schon so viele Fragen gestellt. Hast du vielleicht noch eine Frage an mich zum Abschluss?
Ja. Wer wäre dein absoluter Traumwinzer oder deine absolute Traumwinzerin, die du mal zu einem Podcast einladen könntest?
Puh. Boah. Traumwinzer oder Winzerin? Österreich oder ganz?
Ganz egal.
Ganz egal.
Ruhig weltweit. Wir müssen groß denken.
Ja, also da, wenn wir groß denken, dann würde ich schon sagen, also so eine Person, die halt einfach irgendwie anders denkt wie viele andere, würde ich schon einladen, weil ich finde das ganz cool. Ist ja auch die Idee ein bisschen vom Podcast, so verschiedene Meinungen einzuladen. Mhm. Mag das zum Beispiel nicht jetzt nur Naturweinwinzer oder irgendwie nur konventionell einzuladen. Ich finde das immer ganz cool, sich ein bisschen beschäftigen mit anderen Meinungen. Deswegen glaube ich, dass Nicolas Joly zum Beispiel eine ganz coole Person wäre, die einfach ein bisschen anders denkt wie andere. Also ich glaube, dass da dass man da sehr viel lernen kann, auch so von gewissen Zugängen, wieso mache ich das überhaupt? Dieses Wieso ist mir sowieso immer wichtig. Also ich bin kein großer Freund bei Weinwissen zum Beispiel. Ja, das ist so und so, die Wachau, sage ich immer, Wachau ist so und so groß, da gibt's die Rebsorten. Das interessiert mich nicht. Also was mich interessiert, sind verschiedene Meinungen, verschiedene Ansätze und dass ich mir dann daraus meine Meinung ein bisschen bilden kann. Und ich glaube, da war das schon eine sehr coole Person. Und vor allem, ich mag auch die Weine sehr gerne. Ja. Säure ist auch wieder da in der Loire ein großes Thema. Biodynamie ist auch immer für mich interessanter in den letzten Jahren oder generell, sage ich jetzt einmal, eher in die Richtung.
Ja.
Und ja, also wenn es die Person wirklich einmal hören sollte, vielleicht wird der Podcast mal auf Englisch, weiß man ja nie.
Ja.
Vielleicht passt sie irgendwann, also. Ja, wäre schon eine sehr coole Person.
Finde ich cool. Und wenn du jetzt einen Superstar, muss jetzt nicht einmal mit Wein zu tun haben, irgendein Schauspieler oder Sängerin oder so.
Ah, einladen.
Ja, wer wäre das? Oder sagen wir so, mit welchem Superstar würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken?
Boah, okay. Mit was für ein Superstar? Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell würde ich ja gern mit jedem einmal ein Glas Wein trinken, weil ich finde, so Netzwerken ist schon ziemlich lässig.
Das ist gar nicht so einfach.
Das ist echt schwierig. Ja weil es halt einfach so eine große Auswahl gibt, also auch beim Winzer, wenn man so ein bisschen schwadern, muss ich ehrlich sagen, Nico. Ja. Ich glaube, ich würde trotzdem irgendwie im Weinbereich bleiben oder im Genussbereich vielleicht. Mhm. Ich glaube, es wäre, wer mich total inspiriert von der Art her, ist der Tim Raue. Das würde mir das ist auch ein Weinliebhaber und ich glaube, dass das auch ganz passen wird, weil Genuss, Wein, ich gehe wahnsinnig gern essen.
Ja.
Und vor allem mit Leuten, die dann sie ja weintechnisch so ein bisschen mit ihnen unterhalten kannst. Ich glaube, das wäre eine Person, mit der ich mich schon gut verstehen würde.
Ja.
Finde ich cool. Das wäre vielleicht eine Person, ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Frage.
Ja, voll gern.
Und auf jeden Fall für die Zeit, für die echt coolen Produkte, Chapeau, wirklich für die tollen Schaumweine. Also, wenn es gute Schaumweine sucht, dann seid ihr bei der Christina echt gut aufgehoben. Wahrscheinlich kriegt man auch deine Sekte auch im ganzen Land wahrscheinlich durch die Bank oder wenn nicht, dann im Online-Shop.
Genau.
Auf jeden Fall.
Im Online-Shop oder beim Schaumweinkontor.
Ah ja.
Genau.
Cool. Ja, und sonst, man sieht sich sicher irgendwo mal wieder vor Glasl und sonst sicher, glaube ich, die nächste Folge dann mit den Holzfässern wäre schon noch irgendwann mal interessant.
Vielleicht
mal. Cool.
Holzfässer haben wir genug.
Ja, perfekt. Ja, danke für die Zeit.
Ciao. Sehr gerne.
Servus.
Vielen Dank.